Hallo Silvio, hier ist Karin Patricio vom Weingut Johann Josef Prüm. Ich habe gehört, dass du heute zu Gast Janine Löwenberg hast und ich freue mich wahnsinnig für euch, dass ihr euch heute am zweiten Weihnachtstag trefft. Da wirst du mit ihr ganz schön viel Spaß haben, das kann ich dir garantieren, und auch viel profundes Wissen. Ich habe die Janine kennengelernt, als sie vor 2 Jahren, also in 23, als neue Restaurantleiterin und Sommelier in einem kleinen Laden in Windrich angefangen hat. Und die kam zu uns am Weingut und hat Weine verkostet. Ich war echt beeindruckt, wie diese sehr, sehr junge, damals noch angehende Sommelier talentiert war, auch beim Verkostung. Deshalb habe ich sie direkt unter meine Fetische genommen. Ich muss ehrlich sagen, dass Janine und ich, Liebe auf den ersten Blick war. Und ich freue mich sehr, dass sie mittlerweile nicht nur eine Kollegin, Sommelier-Kollegin ist, sondern auch eine ganz tolle Freundin geworden ist. Als ich gesehen habe, was sie alles kann und wie talentiert sie ist und vor allen Dingen so zielstrebig, habe ich sie dann meinen ehemaligen Chef vorgestellt, den Thomas Schanz, der keine Sekunden auf meine Empfehlung hin gezögert hat und sie dann angestellt hat. Sie ist im kalten Wasser gesprungen worden, hat sehr viele Verantwortung übernommen, ist bei den Gästen beliebt, die ist aber trotzdem so unaufgeregt, weißt du? So, und jetzt, das bringt ja ein bisschen Frisch in so ein 3 Sterne. Und sie ist noch ganz am Anfang ihrer Karriere, aber ich bin mir sicher, dass wir den Namen Janine Löwenberg in den nächsten Jahren definitiv noch öfters hören werden, den Namen. Und ich bin sehr froh, sie als eine Art Mentor beiseite zu stellen und freue mich auch, dass sie jederzeit zu mir kommen kann, wenn sie Fragen hat, und meine Tür ist immer offen und ich bin immer sehr, sehr froh, wenn sie daheim kommt, also zu mir, und dass wir ganz viele Weine verkosten, mitunter auch für die Vinum. Und sie ist ein tolles Mädel, tolle Kollegin und menschlich auch eine ganz tolle junge Frau. Ich freue mich mit ihr auf den ganzen Zukunft, wie die Zukunft so für sie sein wird. Und ich wünsche euch beiden an diesen Feiertage ganz viel Spaß. Und ich hoffe auch, dass alle Zuhörer eine Flasche Riesling natürlich im Kühlschrank haben für den heutigen Tag und am besten natürlich ein Prädikatswein, was die Essenz unserer deutschen Weinbau ist und der Ursprung und auch von der Historie her. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz liebe Grüße von der Mosel. Bis dann. Ciao, ciao.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Natürlich müsste ich dieses Mal wieder Weinkellnerin sagen, denn wir haben eine Gästin, Janine Löwenberg aus dem Restaurant Schanz in Peaceport. Die Mosel im Blut, Riesling ist ihr Motivator, aber eben nicht nur, und das macht sie so interessant, ihre unfassbare Offenheit auch für den Rest der Welt. Aber eben nicht nur das, es ist ihre Lebendigkeit, ihre Herzlichkeit, ihre Verbindlichkeit, ihre Tiefsinnigkeit. Und ich finde, das kommt in dieser aktuellen Folge so gut rüber. Es macht so viel Spaß, mit ihr zu reden, ihr zuzuhören und mit ihr zu lachen. Eine tolle Folge, eine lebendige Folge und somit ein perfekter Jahresabschluss. Janine studierte Rechtswissenschaften und Germanistik an der Universität in Trier, war als F&B-Managerin im Weinromantikhotel Richtershof, leitete das Serviceteam des alten Kelterhaus bei Markus Plein und fand relativ schnell zu einem der außergewöhnlichsten 3-Sterne-Köche unseres Landes, Thomas Schanz. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei Gerolsteiner Brunnen dafür, dass sie diese Folge, diese Episode und somit dieses Format unterstützen, ganz herzlich bedanken. Und mein großer Dank gilt natürlich auch der Schlumberger Gruppe. Und dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consiglio Vini und natürlich das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Ihr habt erkannt, dass Sommeliers weitaus mehr sind als die Weinunterhalter, als die Entertainer. Dass sie das Bindeglied sind, nicht nur von Weinernst zu Weinspaß, nicht nur vom Produzenten hin zum Weingenießer, sondern auch zwischen den besonderen Weinmomenten und einfach ganz viel Weinfreude und Weinerleben. Vielen Dank, dass ihr an unserer Seite seid und dieses Format, diese Idee und damit die Sommeliers unterstützt, begleitet und hier eine Bühne schenkt. Und apropos Bühne, herzlich willkommen, liebe Janine Löwenberg! Du bist ein Moselkind, durch und durch.
Ja, genau. Ich empfinde das auch sehr als Privileg, in einem Drei-Sterne an der Mosel arbeiten zu dürfen, wo mir eben auch Riesling und Kabinett durch die Adern fließt. Ich bin in Traben-Trarbach ursprünglich mal geboren, dann bin ich ganz viel umgezogen und als meine Mama zum zweiten Mal geheiratet hat, dann nach Brauneberg als Kind und da bin ich dann groß geworden und aufgewachsen. Auch meine Oma kommt von der Mosel aus Enkirch, sodass ich quasi im Weinberg rumgekrabbelt bin, da konnte ich noch gar nicht laufen.
Ist es wirklich ein Privileg, im Drei-Sterne-Restaurant zu arbeiten? Weil du hast ja mit ganz vielen Situationen zu kämpfen, dass Leute halt angespannt sind, wenn sie reinkommen, dass irgendwas von dir erwartet wird, was du vielleicht schon liefern kannst, liefern möchtest und so weiter. Aber diese Lockerheit, die du selber versuchst auszustrahlen, die fehlt doch die ersten anderthalb Stunden, oder?
Nee, gar nicht. Bei uns ist das relativ ungezwungen, muss ich sagen. Ohne jetzt irgendwie groß mich selber anpreisen zu wollen, aber ich bin ein Menschenmensch, muss ich sagen, und ich kann sehr gut mit Menschen und ich kann Menschen sehr schnell einschätzen, wen ich wie anfassen muss, und ich bin sehr schnell darin, das Eis mit den Menschen zu brechen. Also bei uns ist es sehr ungezwungen, man fühlt sich relativ zügig eigentlich wie in so einem Wohnzimmer. Für uns ist es immer das Wichtigste, den Gast sich fühlen zu lassen, wie wenn er zu Hause sitzen würde, so dass er sich wirklich wohlfühlt und fallen lassen kann und das Gefühl hat, wir machen einfach, und er braucht sich um gar nichts kümmern und braucht sich keine Gedanken um nichts machen, ist aber auch nicht angespannt im Sinne von, er soll jetzt nicht das Gefühl haben, sich nicht unterhalten zu dürfen oder nicht lachen zu dürfen. Bei uns ist die Stimmung im Allgemeinen eine sehr gelöste, was aber mit Sicherheit auch daran liegt, dass mein Team häufig mit sehr guter Laune arbeitet, was ich auch sehr zu schätzen weiß und sehr wertzuschätzen weiß, weil das mit Sicherheit nicht überall der Fall ist, weil wir uns auch untereinander unglaublich gut verstehen. Und das überträgt sich natürlich auch an den Menschen, der dann vor uns sitzt. Privileg nicht jetzt unbedingt, weil es drei Sterne sind, sondern weil ich als Moselkind in einem Drei-Sterner das verkörpern darf, wo ich halt eben herkomme. Und das empfinde ich als Privileg, weil ich kann auf der einen Seite natürlich das verkaufen, was ich außerhalb von Mosel unglaublich liebe und gerne trinke und was mir Spaß macht, und habe da auch eine große Bandbreite, auf die ich zurückgreifen kann. Kann aber auf der anderen Seite Menschen, die nicht so viel Kontakt zu dem haben, womit ich groß geworden bin, das den Menschen nahe bringen. Und das verkörpert eben auch meine Weinbegleitung, weil meine Weinbegleitung ist eben auch eine speziellere. Es ist Mosel gegen die Welt. Das heißt, ich habe immer einen Wein von der Mosel, den ich gegen irgendwas Internationales dagegen stelle, um eben auf der einen Seite den Gast abzuholen, der kommt, um Mosel kennenzulernen, und auf der anderen Seite eben auch die Einheimischen oder die Leute abzuholen, die sich schon sehr viel in Mosel eingetrunken haben und die Mosel kennen und eben was anderes trinken möchten.
Also wer bei euch nicht zweimal gelacht hat, sowohl von Kellnerseite als auch von Gastseite, darf nicht nach Hause gehen und kriegt auch eine Flasche Kabinett.
Genau, ja.
Das ist Grundvoraussetzung. Findest du nicht, wenn du zu lustig bist, also jetzt wirklich ein bisschen überspitzt formuliert, dass man dann nicht dem Essen zum Beispiel die genügende Aufmerksamkeit entgegenbringt? Weil ich sehe das so ein bisschen wie ein Text. Wenn ich einen Text lese und ich bin davor und bin so ein bisschen amüsiert und lache mit so irgendwie meinem Nachbarn, habe ich nicht diese Aufmerksamkeit für den Text, um mich da entsprechend reinzulesen, darauf einzulassen, als wenn ich da so ein bisschen verbissen an die Sache rangehe? Oder bin ich dazu verkopft?
Man muss eine Balance finden. Also ich bin ja nicht nur lustig, ich bin ja auch professionell.
Ja, wollte ich auch nicht unterstellen.
Und, ich kann schon ganz gut einschätzen.
Wollte deine Professionalität nicht absprechen, um mit Willen.
Nein, nein, um Gottes Willen, das habe ich jetzt auch gar nicht so verstanden. Nein, aber es geht mir gar nicht darum, zwanghaft witzig zu sein oder zwanghaft lustig zu sein. Das muss sich schon ergeben. Aber ich versuche eben, dem Gast die Distanz zu nehmen, so ein Stück weit, durch Herzlichkeit, dadurch persönlich zu sein und nahbar und eben nicht so so super distanziert. Und wir lächeln super viel. Das ist bei uns unglaublich wichtig, aber auch nicht gezwungen, sondern weil das bei uns einfach passiert. Wir haben, und da klopfe ich jetzt auf Holz, weil ich hoffe das nicht, dass sich das aufgrund dessen, dass ich das jetzt ausspreche, verändert. Wir haben unglaublich wertschätzende Menschen, die zu uns kommen. Und ich glaube, da können nicht so viele Kollegen von sprechen, dass wir haben vielleicht, ich kann dann eine Hand abzählen, wie oft ich im Jahr Gäste da habe, wo ich sage, boah, die sind jetzt aber super schwierig und super anstrengend und die haben jetzt, boah, keine Ahnung, heute Morgen mit einem falschen Fuß aufgestanden. Wir haben Gäste, die haben Lust, die haben Spaß, die wollen Spaß haben und ich glaube, das macht auch einfach unglaublich viel aus von dem, was bei uns halt eben den Abend über passiert.
Also dieses typisch Kniesrige, dass die Leute reinkommen und sagen, na, wir wollen mal gucken, ob sie das wirklich wert sind, habt ihr gar nicht mehr.
Nee, also kaum.
Cool.
Kaum, weil ich glaube, das ist bei uns der große Unterschied dadurch, dass wir eben ein bisschen ab vom Schuss sind. Bei uns müssen sich die Leute bewusst dazu entscheiden, zu uns kommen zu wollen. Das hat man in Großstädten eben eher weniger, weil in Großstädten hat man eben auch viele, die jetzt aus der Upper Class sagen, boah, das muss ich jetzt auf meiner Bucketlist haben oder keine Ahnung, das muss ich jetzt mal gegessen haben, weil der und der da essen war. Nee, das haben wir halt weniger. Bei uns muss man eben diese Distanz überwinden, eben aufs Dorf, ins Kaff, wo halt wirklich nichts ist, zu fahren, nur um bei uns essen zu kommen. Und da bringt der Gast meistens schon von Haus aus eine ganz andere Wertschätzung dem gegenüber, was da bei uns passiert.
Und sind denn 90% so diese typischen Gourmet-Touristen, nicht Terroristen, Touristen, die zu... hey, manchmal auch. Die dann halt zuerst ins zu Nora gehen, dann zum Bau und dann letztlich bei euch dann die Bombe knallen lassen?
So. Also wir haben sehr viele, die das, wie ich das nenne, das Drei-Sterne-Bermuda-Dreieck abklappern, die dann quasi zu uns kommen, zum Sonora zu Bau gehen, wovon wir aber auch alle profitieren. Also ich denke, das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Mhm. Aber wir haben auch super viele, die ganz bewusst zu uns kommen, weil sie jetzt sagen, boah, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so mein Stil oder ich war schon da und jetzt probiere ich euch aus. Und also es ist total unterschiedlich. Aber schon sehr viele, die jetzt sagen, boah, wir waren jetzt heute Abend bei euch, morgen sind wir bei den Kollegen in Dreis oder wir waren gestern in Dreis, heute sind wir bei euch, um das so ein bisschen gegenüberzustellen, um zu schauen, ja, wie beide Restaurants eben ticken.
Kann man das verarbeiten? Also wenn man wirklich so zwei so High-End-Restaurants miteinander, aufeinander irgendwie vergleicht oder genießt, kriegt man das geschmackssensorisch, wenn man nicht so High-End-Profi wie du bist, irgendwie koordiniert oder ist man dann schon übersättigt und dann ist höher, schneller, weiter das Bessere?
Also ich finde es manchmal schwierig. Also ich persönlich muss sagen, ich würde nicht unbedingt beide nacheinander machen. Wir haben ja manche Gäste, die sind ganz krass, die kommen mittags zu uns, dann abends bei den Kollegen oder andersrum. So, ich finde es schwierig, weil ich bin immer der Meinung, so ein Erlebnis in einem Drei-Sterner so muss man für sich auch erstmal verarbeiten. Und ich denke da auch immer drüber nach, wie der Abend so abgelaufen ist, wie das war. Und nicht nur bei Drei-Sternen, sondern auch bei anderen Kollegen.
Hm.
Aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die für die ist das halt Essen und nicht, ja, für die hat das nicht so eine große Relevanz. Die wollen das halt dann einfach abklappern und aber ich denke schon, dass das sehr herausfordernd ist, beides hintereinander zu machen, weil wir ja von den Stilen extrem auseinandergehen. Weil es im Sonora ja schon eher klassisch, die klassischere Variante ist im Vergleich zu uns. Gar nicht wertend, sondern ne, ist ja eher so diese klassische französische Variante.
Anderer Stil, genau.
Und bei uns ist ja doch viel noch mehr mit Suden und ist sehr, sehr leicht und aber sehr, sehr konzentriert und hoch aromatisch. Das sind zwei so unterschiedliche Küchen. Und wenn man dann noch Bau dazu nimmt und sagt, wir machen jetzt drei nacheinander, die so auseinandergehen in ihren Stilen. Ja, ich weiß, also ich persönlich würde es nicht machen. Ich persönlich würde es nicht drei Tage hintereinander machen, einfach weil...
Oder zumindest erstmal zwei Liter Kabinett zwischenspülen.
Das war ja, so ein bisschen... Ja, so ungefähr, ja. Durchaus.
Braucht man dann
bisschen Champagner, bisschen Kabi dazwischen.
Ich finde deinen Gedanken mit Mosel gegen den Rest der Welt extrem spannend. Servierst du dann beide Weine nebeneinander oder ein so oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist so, ich gehe an jeden Tisch mit beiden Weinen. Ich stelle dann beide Weine vor, erzähle ein bisschen was und dann darf der Gast dann eben von dem, was ich erzählt habe, entscheiden, welchen von beiden Weinen er nimmt. Bei Paaren ist es sehr, sehr häufig so, in würde ich sagen 90% der Fälle, dass sie sagen, ich nehme den einen, du den anderen und dann probieren sie halt gegenseitig, was bei uns auch erwünscht ist mit Sicherheit, die Gläser dann auch mal zu tauschen und dann mal zu schauen, wie funktioniert der eine mit dem Gang, wie funktioniert der andere mit dem Gang. Man muss sagen, es ist mit Sicherheit auch herausfordernd, weil man natürlich die doppelte Zeit am Tisch verbringt. für einen Wein, man muss sich sehr gut strukturieren und man muss das sehr gut timen, dass das alles so funktioniert, weil die Küche ja auch schickt. Aber es ist sehr schön, um auch weil du auch nochmal eine andere Verbindung zum Gast herstellst irgendwie, weil du halt nochmal länger Zeit am Tisch verbringst. Und ich glaube, das empfinden viele Gäste dann auch als sehr, sehr wertschätzend, wenn man sich dann so viel Zeit dann auch für den Tisch nimmt.
Du hast aber nicht eine eigene Prämisse, dass du sagst, den zeige ich, dass Mosel immer besser ist oder... Nee. Darum ist aber geht's. Auch total schwierig, weil wenn du ja so ein, ich sag mal, so einen flatterigen Kabinett so auf der einen Seite hast, der sich dann irgendwo doch immer so reinsneakt und ganz gut passt und Fundament schafft und auf der anderen Seite irgendwas aus dem Rest der Welt nimmst, dann ist das ja eine richtige Hausnummer manchmal. Also da dann auch ein faires Bild darzustellen und jeden der beiden dann trotzdem interessant zu gestalten, oder?
Also mal ja nicht nur Kabinett der Weinbegleitung.
Nein, überhaupt nicht. Aber warum, warum eigentlich nicht? Das verstehe ich jetzt nicht.
Eine Kabi-Begleitung.
Genau, eine Kabi-Begleitung.
Es gibt für jede Gelegenheit den richtigen Riesling, sage ich immer. Nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Mosel muss hier gewinnen oder keine Ahnung was. Klar komme ich von der Mosel und Lokalpatriotismus ist mit Sicherheit auch wichtig, aber steht mir nicht über allem, auf gar keinen Fall. Manche Gäste, ich steige tatsächlich auch damit ein, dass ich von der Mosel komme, weil ich auch eben immer einen Wein aus Brauneberg irgendwie mit dabei haben möchte, um ein Stück von mir eben auch in die Weinbegleitung einzubringen. Aber ich möchte auch nicht, dass der Gast davon beeinflusst wird, sondern der Gast soll frei entscheiden, ob er jetzt Welt trinkt oder Mosel. Und ich habe immer ebenbürtige Partner nebeneinander stehen. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt bewusst einen stärkeren Partner von der Mosel, um zu zeigen, dass die Mosel stärker ist als die Welt oder andersrum. Es sind immer Partner auf Augenhöhe, die aber auch immer anders mit dem Gang funktionieren. Also es ist immer ein Wein, der so smooth mit dem Gang läuft und immer einer, der so ein bisschen aneckt und mit Sicherheit anstrengender ist, aber trotzdem wunderbar funktioniert. Und ich möchte eigentlich in der Begleitung eher so diese Gegensätze gegeneinander stellen und zeigen, klar, was Mosel kann gegen die Welt, aber das soll sich jeder einfach frei fühlen zu nehmen, was er gerade möchte. Und es ist meistens tatsächlich auch so, dass es eine bunte Mischung ist aus beidem, was der Gast dann am Ende nimmt.
Jetzt erwähnst du immer die Mosel, aber du meinst automatisch Saar und Ruwer im gleichen Atemzug oder waren das die Kinder, die mit dir gestänkert haben?
Nee, ich meine damit auch Saar und Ruwer in einem Atemzug tatsächlich. Das Anbaugebiet umfasst ja nochmal.
Warum wirft man das eigentlich immer so in einen Pott, dass man nur von der Mosel redet? Und man hat es ja ganz bewusst getrennt, mehr oder weniger, nachdem man früher immer Mosel, Saar, Ruwer und eigentlich immer die Mosel meinte. Ja. Wollte man dem anderen ja doch eine andere Kompetenz dann irgendwie zusprechen? Und eigentlich kann man doch schon sagen, sind die ja grundverschieden.
Sind sie auch.
Warum wird es dann irgendwie als Mosel nur bezeichnet?
Ja, ich muss sagen, es sind ja auch relativ kleine Ecken im großen Ganzen. Also in den Strukturen und in den Stilen kann man es ja schon irgendwie in eins fassen, wobei ja die Ruwer ja dann nochmal eine ganz andere Charakteristik hat im Sinne von Säurestruktur und Terroir und auch die Saar mit Sicherheit auch nochmal eine deutlich straffere Säurestruktur, als es die Mosel hat. Ich bin tatsächlich aber auch so, dass ich dem Ganzen separat nochmal eine Bühne gebe, weil ich auch immer einen Wein von der Ruwer habe und das auch nochmal rausbringe und dann auch nochmal einen Wein von der Saar mit reinbringe, um nicht nur eben zu sagen, hier, das ist Mosel, sondern eben den beiden anderen Partnern eben auch nochmal die Möglichkeit gebe, sich dann zu zeigen und sich auch nochmal in einer ganz anderen Art und Weise zu zeigen und zu präsentieren.
Wenn ich jedem Gesicht geben müsste, wie würde, oder ich so als Laie, sehe das, also die Mosel mehr so als Riesling-Interpretation, also wo ich dann diese Fruchtigkeit, die Saftigkeit vom Riesling habe, würde die Ruwer, nicht negativ gemeint, aber so einfach greifbar als etwas grünere oder rassigere, die bessere Formulierung, rassigere Variante nehmen. Und die Saar wäre für mich immer so dieses mineralische, salzige, differenzierte, vielschichtige, langatmige. Oder wie kann man das unterscheiden? Wie kann man diese drei Gebiete unterschiedlich betrachten?
Sehe ich tatsächlich ziemlich genauso. Also fällt mir jetzt schwer, ehrlich gesagt, andere Worte zu finden, weil ich es sehr ähnlich finde. Also ich finde, so Riesling von der Mosel, Mittelmosel ist so ein bisschen so everybody's darling im Vergleich. Also natürlich auch sehr seriös, auf eine sehr seriöse Art und Weise, ne? Aber es ist so ein, Das ist so eine sehr zugängliche Art und Weise von Riesling, finde ich. Die Saar und die Ruwer, die finde ich dann auch immer noch mal so ein bisschen mehr, ja, die ist noch mal so ein bisschen anspruchsvoller manchmal, für mein Dafürhalten. Gerade so die Ruwer, wie du sagst, mit der schönen Rassigkeit, so das finde ich schon spannend, und da haben mit Sicherheit auch viele, gerade wenn es jetzt um das geht, was eben eigentlich jedem schmeckt, so ein schöner Kabinett. Das sind nicht schon Weine, die dann eben auch ein unglaubliches Potenzial haben zu reifen, auch wenn man jetzt nur so eine Geschichte nimmt, wie die so easy drinking ist, wie ein schönen Cabi. Und auch von der Saar, ich liebe die Salzigkeit, die Saar mit sich bringt, und gerade so diese Struktur, die Säure, die Saar mit sich bringt und die Süße dann irgendwie auch nochmal anders verschwinden lässt, das liebe ich sehr an der Saar, muss ich sagen.
Was ist für dich da am wichtigsten? Ist es die Lage? Ist es der Jahrgang? Ist es der Winzer? Ist es die Rebsorte? Ist es die Qualitätsstufe? Wenn du es priorisieren müsstest, natürlich immer ein Gesamtspiel von allem. Aber was hat für dich die stärkste Ausdruckskraft für einen Wein, wo du sagst, das erwähnst du zuerst? Also man redet ja immer in einer Abfolge, was eine gewisse Wertigkeit hat. Also sprich, wenn ich jetzt einen Chardonnay habe, sage ich jetzt zuerst, ich habe einen Burgunder zum Beispiel.
Ja.
Und so ist es da ja auch. Also klar, da am Anfang Mosel oder Saar oder Ruwer. Ist sowas oder sind es die Winzer, oder wie priorisierst du das für dich selber?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, würde ich sagen. Habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht.
Ist ja auch kein Kindergarten hier.
Ich dachte.
Kindergarten trinken sie nicht. Wir ja eigentlich auch nicht, aber egal.
Hallo? Also ich habe Kabi in der Muttermilch gehabt. ich würde sagen, ich fange tatsächlich meistens, klar, mit der Rebsorte an und pack dann den Winzer dahinter, weil ich den Winzer natürlich unglaublich wichtig finde. Klar ist, die Ausbaustufe sagt auch nochmal viel, und den Jahrgang, aber jeder Winzer gibt jedem Wein ja auch immer nochmal eine ganz andere Handschrift und drückt dem einen anderen Stempel auf. Und ich finde, der Winzer sollte, wenn ich einen Wein präsentiere, in den Vordergrund erstmal gerückt werden, weil der eben dieses tolle Produkt eben bereitgestellt hat und mir ermöglicht, das eben zu zeigen. Und deshalb finde ich, sollte dem Winzer dann am Anfang auch die Bühne gehören.
Könnte ein Winzer von der Mosel einen Saarwein produzieren? Also teilweise machen sie es ja, aber grundsätzlich würde er es verstehen, oder?
Ja, bestimmt. Da gehe ich stark von aus. Also klar ist es mit Sicherheit eine Umgewöhnungssache, weil man sich ja auch erstmal den Gegebenheiten anpassen muss, im Bezug auf andere Lesezeitpunkte. Man muss sich ja dem Ganzen ja schon anpassen, oder wie baue ich das jetzt aus? Lasse ich da jetzt BSA drüber laufen oder nicht, oder keine Ahnung, oder was auch immer. Aber ich bin schon der Meinung, dass das funktioniert, weil wir haben ja auch klar hier an der Mittelmosel die Säure. Man muss eben einfach nur schauen, wo fange ich an zu lesen, und wie verfahre ich dann eben nachher im Keller damit.
Warum hängt da Luxemburg noch mit dran? Sind ja oft vergessen dann irgendwie, oder?
Ja, ich arbeite gerade tatsächlich auch so ein bisschen Luxemburg aus. In meiner Karte, weil Luxemburg, gerade so die luxemburgische Mosel-Ecke, ganz gerne mal hinten überfällt. Ich finde es für Riesling manchmal schwierig.
Eigentlich müsste man das ja irgendwie so als super, super Exot hypen, und aber es kommt kaum irgendwie zur Geltung. Daher großartig, wenn du das machst.
Ja, ich finde, dem sollte auch mehr die Bühne gehören, weil gerade so die, gerade Rebsorten, wenn wir über weiße Rebsorten sprechen, unabhängig von Riesling, wenn wir über Auxerrois sprechen, Weißburgunder, Chardonnay, die haben ja auch teilweise Muschelkalk, und das steht dem unglaublich gut. Gerade Auxerrois finde ich so schön, wenn wir über hinten so diese Perlerecke sprechen oder so, das macht richtig, richtig Spaß. Man hat so eine schöne Kreidigkeit, eine tolle Würze, also das als Speisenbegleiter zu verwenden, das macht schon noch Spaß.
Würdest du sowas auch an Mosel, Saar und Ruwer akzeptieren oder teilweise präsentieren? Also Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weißburgunder. Weißburgunder ist ja gar nicht so selten, aber Müller-Thurgau, Kabinett Müller-Thurgau, dein Favorit?
Unbedingt. tatsächlich habe ich, glaube ich, so ein bisschen eine Aversion gegen Müller-Thurgau, eigentlich unbedingt, aber...
Das wusste ich nicht, als weiße Bär aus der Kanten herausgeschossen.
Mein Stiefvater hat immer Müller-Thurgau getrunken, als ich klein war oder als ich Jugendliche war, und irgendwie habe ich es damit überhaupt nicht so. ich bin Ich finde auch andere Rebsorten unglaublich wichtig. Ich finde Diversität sehr, sehr wichtig. Also Mosel ist nicht nur Riesling, auch wenn es auch wenn es eben überwiegend Riesling ist, aber ich versuche immer auch in der Weinbegleitung divers zu sein und auch eben nicht nur Riesling zu präsentieren. So habe ich zum Beispiel gerade auch einen Sauvignon Blanc von Weingut Kirsten Liebig in Plüsserath in meiner Weinbegleitung, der unglaublich schön ist, der tatsächlich so ein bisschen mehr eher an die Sauvignon Blancs aus der Steiermark erinnert. Oder eben den Pinot Blanc Reserve von Maximilian Grünhaus. Das sind Weine, die sind schon auch sehr ernst zu nehmen. Also ich betrachte das auch immer differenziert. Viele Weißburgunder, Sauvignon Blancs, keine Ahnung, andere Rebsorten, die wir hier anbauen, die werden eben angebaut, um ein bisschen was anderes auf der Karte zu haben als nur Riesling und eben um eben die Touristen und Endverbraucher auch abzuholen, die dann hierher kommen und sagen, ich will keinen Riesling trinken. Und das sind dann halt häufig auch so eher so Terrassenweine, Weine, die so easy drinking sind. Aber dazwischen, wenn man sich dann mal so ein bisschen mehr durchprobiert, verstecken sich auch wirklich die ein oder anderen Schätze, wo man dann auch als Speisenbegleiter echt Spaß mit hat und die wirklich sehr seriöse und sehr ernsthafte Weine auch sind.
Wenn wir diesen klassischen Prädikatsdenken sind, welche Qualitätsstufe findest du repräsentiert die Großartigkeit eures Gebietes am besten?
Wenn ich jetzt sage Kabinett, das wäre wieder so ein Klischee, aber
Ja, warum? Nee, eigentlich nicht.
nein,
Also sag, was du willst. Also das ist ja.
nee.
Macht's Kabinett? Also
Also für
daher
mich
ist
ist
es
es schon,
wir
also
können uns.
klar, unsere Region ist eben bekannt für alles, was im Süßweinbereich irgendwie auch passiert, wobei das ja auch immer noch viel verschrien wird, aber wenn wir über unseren Mosel-Weltruhm, keine Ahnung was sprechen, dann ist es eben schon häufig eben auch im restsüßen Bereich und meiner Meinung nach fängt das wirklich auch gerade an, richtig Spaß zu machen mit ein bisschen Restsüße. Es kann eben keine Region Restsüß so ausbauen wie wir, dass man eben so viel Aroma mit so wenig Alkohol und so viel Extrakt und dann diese angenehme Süße, die aber nicht schwer wird, sondern trotzdem einfach richtig, richtig Spaß macht. Das kann keine Region wie wir und deshalb würde ich dann schon sagen, dass wir uns da auf jeden Fall im Prädikatsbereich bewegen. Und Kabinett zeigt das, denke ich, ganz schön, weil wir haben eben so eine angenehme Restsüße. Kann halt auch seriös sein, kann einfach so getrunken werden und kann reifen, kann aber auch jung getrunken werden. Also das, so diese Bandbreite ist auch einfach unerschöpflich.
Auf welche Art von Skepsis stößt du dann am meisten? Die skeptische Betrachtung der Süße oder der Säure?
Süße.
Weil es sind ja beides so Sachen. Der eine sagt, oh, ich kann komm mit Süß überhaupt nicht klar, ich trinke nur trocken. Und der andere sagt, nee, Säure auf keinen Fall. Und man vergisst dabei ja ganz, ganz oft, dass die wirklich sauren Jahre, das waren die 80er, es waren vielleicht die 70er, 90er, aber es ist ja schon lange
Ja.
nicht mehr, dass man sagt, man hat diese krasse Apfelsäure, die den Magen
Ja.
wegätzt. Nach dem dritten Glas brauchst du irgendwas zum Neutralisieren. Es hat sich aber irgendwie so eingebrannt, aber es herrscht nach wie vor. Womit musst du oder wogegen musst du am meisten arbeiten?
Also, das sind auf jeden Fall die beiden meisten Vorurteile gegen Riesling und gegen Moselriesling. Es ist nur süß und es ist unglaublich viel Säure. Wobei ich sagen muss, das Säure-Ding, das entspannt sich ein bisschen, würde ich sagen. Also viele sagen mittlerweile auch, boah, ja, ich mag Säure, ich möchte das. Aber bei Restsüße, da muss man echt gegenarbeiten. Und da muss man echt, das ist sehr, sehr erklärungsbedürftig häufig. Und da sind viele, weil sie irgendwann mal ein Glas, weiß ich nicht, Liebfrauenmilch oder was auch immer getrunken haben. Oder irgendein Riesling von einem.
Hatte jeder eine andere Kindheit,
Ja.
ne?
Da sind die Vorurteile sehr, sehr, sehr arg. Auch wenn viele Menschen es auch einfach noch nicht probiert haben, häufig und einfach irgendwo mal gehört haben, nee, das ist klebrig süß, das kann ich nicht trinken oder das kann man nicht trinken. Und geben das dann halt auch einfach so weiter und machen sich kein eigenes Bild. Ich glaube, das ist das, wo ich am meisten tatsächlich mit gegenarbeiten muss und was am meisten erklärungsbedürftig ist. Und wo man den Gast da noch abholt und bei mir muss der Gast da am Anfang durch. Direkt mal. Meine erste Runde ist auch, gerade weil Thomas ja im Menü immer eine Gänseleber hat, ist es immer was Restsüßes von der Mosel und es ist auch eigentlich immer was Restsüßes von irgendwo anders her. Das heißt, der Gast muss am Anfang erstmal durch die Restsüße durch.
Wenn du eine Flasche Gerolsteiner in die Hand nimmst, hältst du mehr als Wasser. Du hältst ein Stück deutscher Kulturgeschichte. Die Geschichte beginnt 1887 in der Vulkaneifel. Der Geologe Wilhelm Carsten Dieck bohrt nach Kohlensäure und findet eine Quelle, die in einer 30 Meter hohen Fontäne aus der Erde schießt. Ein Jahr später gründet er Gerolsteiner Sprudel. Der Chemiker Karl Remigius Fresenius bestätigt die außergewöhnliche Qualität. Damit war der Grundstein gelegt für das, was heute das bekannteste Mineralwasser Deutschlands ist. Von Anfang an trägt Gerolsteiner ein Zeichen, den roten, achteckigen Stern mit dem schwarzen Löwen. Nur echt mit dem Stern stand schon damals in den Zeitungen. Und dieser Satz gilt bis heute. Er steht für Herkunft, für Reinheit und für Vertrauen. Mehr als 135 Jahre später ist Gerolsteiner Marktführer unter den Mineralwassermarken und das weltweit erfolgreichste kohlensäurehaltige Mineralwasser. Doch Erfolg bedeutet hier nicht Größe, sondern Verantwortung. Gerolsteiner verdankt alles seiner Landschaft, der Vulkaneifel. Hier trifft Kohlensäure vulkanischen Ursprungs auf Dolomitgestein. Reich an Calcium, an Magnesium und an Hydrogencarbonat. Und genau diese Kombination verleiht Gerolsteiner seine ausgewogene Mineralisierung. 2500 Milligramm Mineralstoffe pro Liter. Davon 348 Milligramm Calcium, 108 Milligramm Magnesium und über 1800 Milligramm Hydrogencarbonat. Und dann gibt es da noch die Linie Gerolsteiner Ursprung. Da sind es sogar 4441 Milligramm Mineralien. Davon 590 Milligramm Calcium, 176 Milligramm Magnesium und 3144 Milligramm Hydrogencarbonat. Das ist dokumentiert, das ist gemessen, das ist einzigartig in Deutschland. Aber Gerolsteiner ist mehr als Analysewerte. Es ist ein Unternehmen, das Verantwortung lebt. Und das seit langer Zeit, seit 1992, systematisches Umweltmanagement. Seit 2013 zertifiziertes Energiemanagement. Seit 2014 jährliche Nachhaltigkeitsberichte nach den Leitlinien der Global Reporting Initiative. Und als erster deutscher Mineralbrunnen bekennt sich Gerolsteiner zum 1,5-Grad-Ziel. Das Ziel ist dabei bis 2030. Verglichen mit 2016 die eigenen Emissionen um 59% zu senken. Nicht vermeidbare Emissionen werden durch Waldschutzprojekte ausgeglichen. Gemeinsam mit First Climate und Landesforsten Rheinland-Pfalz hat Gerolsteiner bereits über 207.000 Bäume gepflanzt im Gerolsteiner Zukunftswald. Und auch sozial ist Gerolsteiner fest in der Region verwurzelt. Das Programm Team mit Stern unterstützt seit 2010 Vereine, Schulen und Projekte. Bisher wurden 262 Initiativen gefördert. Still, aber wirksam. Denn Gerolsteiner ist nicht nur Show, sondern Substanz. Und nicht zuletzt sind auch wir unglaublich dankbar, dass Gerolsteiner uns unterstützt und die Weitsicht dabei hat, die Besonderheit des Berufes Sommelier darzustellen. Vielen lieben Dank dafür. Aber diese Haltung, es nicht für die Show, sondern für die Substanz zu tun, gilt auch für die Produktion. Das SGS-Institut Fresenius zertifiziert Gerolsteiner als Premium-Mineralwasser mit jährlichen Audits, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Geprüft werden Qualität, Nachhaltigkeit, Einkauf, Logistik, Energieverbrauch und Personalführung. Gerolsteiner legt alles offen. Transparent ist hier kein Trend, sondern Prinzip. In der Gastronomie ist Gerolsteiner längst eine Institution. Schon in den 1950er Jahren brachte der Brunnen eigene Flaschenformen für Restaurants auf den Markt. Seit den 1980er Jahren wird die Gastronomie gezielt bestreut mit Schulungen, mit Materialien, mit Servicekonzepten. 1992 kam die Gourmetflasche, das Symbol für stilvollen Service. Heute ist Gerolsteiner die Nummer 1 im Außerhausmarkt und die Nummer 2 in deutschen Restaurants. Und 2014 ging Gerolsteiner noch einen Schritt weiter. Die Initiative Gerolsteiner Wine Place entstand. Sie bringt 52 besondere Weinorte aus ganz Deutschland zusammen. Weinbars, Vinotheken, Restaurants, in denen Leidenschaft und Handwerk zählen. Eine hochkompetente und hochdekorierte Jury wählt sie jährlich neu aus. Und Gerolsteiner macht das nicht, um sich damit zu schmücken, sondern schafft damit ein Netzwerk, das Weinkultur sichtbar macht und zeigt, dass Wasser und Wein Partner sind, keine Konkurrenten. Und das kann ich komplett bestätigen, denn seit 2014 war ich mit der Weinbar Wineplace und nach Ausscheiden aus der Weinbar bin ich nach wie vor Weinpersönlichkeit bei den Gerolsteiner Wineplaces. Also es ist Substanz und Netzwerk, was dort gelebt wird. Wenn du also über Wein redest, über Gastronomie, über Qualität, dann ist Gerolsteiner längst ein Teil dieser Sprache. Es ist das Wasser, das nicht prahlt, sondern prägt. Das Wasser, das Geschichte trägt und Zukunft gestaltet. Gerolsteiner, das Wasser mit dem Stern. Nicht, weil es glänzt, sondern weil es leuchtet. Hat's der Folgewein dann nicht umso schwerer? Weil auf die Süße musst du ja dann erstmal...
Nee.
Also die musst du erstmal reinwaschen.
Nee, muss man nicht. Nee. Okay. Nein, der hat's, die Folgeweine haben es nicht schwerer. Weil es eben, ich mache ja jetzt keine TVA oder was zur Gänseleber am Anfang, sondern es ist eben schon was Spaß macht, was spritzig ist, was, ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine schöne Auslese aus 2010 aus der Juffer Sonnenuhr von Fritz Haag. Und das hat eben Säure, das macht Spaß und klar hat man am Anfang erstmal so einen sehr expressiven Eindruck, aber dadurch, dass die Küche von Thomas ja auch hocharomatisch ist, kann ich ja auch mit schon ordentlich mit einem Wein, der ordentlich Charakter hat, hinterhergehen. Also von daher, da das funktioniert.
Grundsätzlich ist es aber gar nicht so unsmart, finde ich, weil du als Gast, meistens kommst du bist ja nicht nur aromhungrig, sondern allgemein auch hungrig. Und wenn du dann erstmal sowas hattest, also eine fette Gänseleber und eben auch eine gewisse Süße, dann hast du eine gewisse Grundsättigung und fängst erstmal an zu lächeln. Ja,
und das... Also man hat, es hat was Positives und was Negatives, weil viele sagen, boah, wenn du so hocharomatisch einsteigst und mit so viel Eindruck einsteigst, dann kannst du nur abflachen hinten raus. Mhm. Das Gute ist, dass das bei Thomas nicht der Fall ist und bei uns auch nicht der Fall ist im Allgemeinen, weil sich das irgendwie, klar, das Menü sollte so ausgerichtet sein, dass du dich ja immer so ein bisschen mehr steigerst und immer aromatischer wirst bis zum Hauptgang und dann das Dessert halt nochmal hinten ran. Und dadurch, dass das, muss ich sagen, da macht er das Menü schon sehr schön. Man hat halt die Gänseleber und die Gänseleber ist immer eine Bank bei ihm. Und da hinten dran kommt dann meistens was so ein bisschen Piano macht, aromatisch ist, aber nochmal so ein bisschen settled, würde ich sagen. Und dann steigert er wieder. Und das finde ich eine unglaublich coole Art und Weise, ans Menü ranzugehen und ein Menü zu schicken. Und ist für die Weinbegleitung auch eine sehr schöne Art und Weise.
Für dich aber auch eine wahnsinnige Herausforderung, weil du hast die beiden härtesten Konkurrenten zu Speisen. Du hast Süße und Säure. Du kannst jedes Gericht, kannst du ins Komplette ausschießen.
Ja.
Wenn du von einem zu viel oder zu wenig hast. Also zu viel Süße kann ja jeden Fisch komplett platt machen. Jede Säure kann jede Soße komplett disharmonisch erscheinen lassen. Also du musst ja ultrasensibel sein.
Ja. Ja, das ist richtig.
Oder dein Chef muss immer lieb zu dir sein.
Nee, muss er nicht. Ich kann schon viele ab. Ich bin das mittlere von fünf Kindern. Also von daher, ich kann halt schon ein bisschen was ab. Nee, man muss immer aufpassen, ne? Also das ist, glaube ich, dann der Vorteil, dass ich halt von der Mosel komme, ist, dass ich eben mit Süße und Säure sehr gut umgehen kann. Von Haus aus. Das kann mit Sicherheit nicht jeder so. Aber... ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das in der Süße nicht zu überpacen, wenn man gerade so am Anfang so eine grazilere Leber hat, dass man da nicht zu viel Gas gibt. Man muss es schon abwägen und man muss es schon gut ausbalancieren, auch um den Gast nicht direkt in Runde 1 zu überfordern oder auch hinten raus zu überfordern, weil ich spiele eben auch in den Gängen später mit Restsüße. Also bei mir ist danach nicht alles trocken. Ich habe bei uns zum Carabiniero gerade eine Restsüße Riesling Spätlese. Einfach, weil ich das eben unglaublich schön finde und auch eben zeigen möchte, dass man eben auch im Verlauf des Menüs mit Restsüße arbeiten kann und auch mit Sicherheit sollte, weil es dem einen oder anderen Gang mit Sicherheit sehr, sehr gut tut, da ein bisschen Süße ranzugeben und nicht erst dann so typisch eben dann zum Dessert nochmal was Süßes zu machen.
Kurz vielleicht Q&A, was muss man über die Mosel wissen? Vielleicht in 3 Sätzen? Also was macht die Mosel so besonders in 3 Sätzen?
Auf jeden Fall die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist unglaublich. Die Mosel muss man einmal erlebt haben. Wenn man einmal da war, weiß man, was ich meine, wenn man mal die Serpentinen von Peaceport runtergefahren ist. Die Mosel macht aus die Menschen. Die Menschen hier sind unglaublich herzlich, unglaublich direkt. Die sagen dir ins Gesicht, wenn sie irgendein Thema mit dir haben, was ich sehr zu schätzen weiß. Ja, und mit Sicherheit guter Wein, guter Riesling, klar.
Zu welcher Jahreszeit, wenn du sagst, die Mosel muss man erlebt haben? Ist es wirklich immer der goldene Herbst, wo die Sonne schon so in den Rebshallen drin steht und alles irgendwie leuchtet und dieses Spiel zwischen Grün und Braun und Rot und die Trauben und wunderschön und alle irgendwie?
Das ist mit Sicherheit eine sehr schöne Jahreszeit. Meine beiden Lieblingsjahreszeiten sind auch Frühling und Herbst. Einfach weil da so viel passiert in der Natur, in beiden Jahreszeiten. Aber ich liebe, glaube ich, noch mehr den Frühling, das Frühjahr, so wenn wir Richtung April gehen, weil sich die Natur so schnell verändert und weil, wenn man jetzt hier eben über den Berg fährt, jeden Tag hat man einen anderen Eindruck von der Natur und das ist unglaublich schön, wenn man morgens den Berg runterfährt und die Mosel liegt im Nebel und man schaut auf eine Wolkenwand und darüber schauen dann so ein bisschen die oder auf ein Wolkenbett und darüber schauen dann so ein bisschen die Weinberge hervor, die so langsam grün werden und man hört die Vögel zwitschern. Das ist schon unglaublich idyllisch und es muss, glaube ich, meiner Meinung nach jeder mal erlebt haben. Die meisten fahren hier im Sommer hin, wenn halt alles schon grün ist, aber so diese Jahreszeit, wenn es dann anfängt, wieder so richtig Leben zu geben, das ist schon unglaublich beeindruckend.
Ich glaube, wenn ich ein Manko an der Mosel irgendwo habe, dann ist es mangelnder Rotwein, oder? Also es ist vielleicht auch ideal für eure Küche, weil die ja nicht unbedingt so rotweinlastig ist und ihr habt ja nicht so diese gehaltvolle Schmorküche.
Ja.
Aber so regional, ich glaube, da musst du dann immer ein Stückchen weiter weggreifen. Deswegen dachte ich, schicke ich dir ein bisschen was.
Na, nicht immer.
Ein bisschen mehr Sonne oder ein bisschen, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch immer eine Rotwein-Variante von der Mosel. Ich kann die Vorbehalte.
Außer Dornfelder.
Auf gar keinen Fall Dornfelder. ich kann die Vorbehalte verstehen, die Menschen gegen Mosel und Rotwein haben. Ich meine, wir haben um die 3.500 Weingüter an der Mosel und ich weiß nicht, man kann an 3, 4 Händen abzählen, wo man Rotwein wirklich gut trinken kann und wo Rotwein richtig, richtig Spaß macht. Und von dem her ist Rotwein von der Mosel mit Sicherheit auch erklärungsbedürftiger am Gast als alles andere. Nochmal erklärungsbedürftiger, als es jetzt Süßwein ist oder Riesling im Allgemeinen. Aber es gibt wirklich schöne Möglichkeiten und es gibt wirklich Winzer, die bauen, machen das unglaublich toll und die bauen sehr schöne Rotweine aus. Man muss halt suchen gehen. Aber von dem her, also
es gibt immer tolle Überraschungen, auch alterungsfähige Überraschungen, also teilweise auch total spannende Geschichten. Und aber es ist immer Pinot oder hast du mal was anderes probiert außer Pinot?
Ja, es gibt auch andere Rebsorten außer Pinot. Es ist fast immer Pinot, aber es gibt.
Also die dich begeistert haben.
Es gibt auch Syrah. Also
das hat wirklich eine.
Es gibt Syrah tatsächlich auch. Wo ich echt gesagt habe, das ist echt cool. Weingut Regnerien Glycerat. Und Weingut Gehlen aus Brauneberg, die haben echt ganz, ganz coole Varianten in die Richtung auch gemacht. Die funktionieren halt in warmen Jahrgängen. In kalten Jahrgängen macht das halt keinen Sinn, aber in warmen Jahrgängen finde ich das schon auch sehr schöne Alternativen. Das ist eine coole, coole Geschichte. Ja.
Werde ich mir auf die Agenda schreiben. Also nicht, dass man alles probieren muss und dass man jeden Quatsch mitmachen muss.
Nee, muss man auch nicht. Also aber ich sage auch,
Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, das finde ich dann.
Ich sag auch ganz offen zu den Gästen, ich bin jetzt auch nicht so der sagt hier Lokalpatriotismus hin oder her. Man muss jetzt nicht unbedingt Rotwein an der Mosel trinken, weil es gibt halt super viele Weingüter, die haben einfach nur einen Rotwein auf der Karte, um einen Rotwein zu haben. Und das macht halt einfach keinen Sinn und es macht auch keinen Spaß. So. Die beschäftigen sich nicht richtig damit und dann hast du halt einfach irgendeinen Spätburgunder, der halt einfach, ja, nicht schmeckt. Ist halt einfach so. Und in der Qualität auch leider minderwertig ist häufig. Und die Weingüter, die wir haben, die sich dann aber mehr damit beschäftigen, bringen da echt ganz, ganz schöne Sachen auf die Flasche, mit denen man auch sehr gut arbeiten kann, muss ich sagen.
Was ich mich da gerade frage, glaubst du, es wäre möglich? Ich weiß noch nicht mal, ob es gesetzlich festgelegt ist, aber ich glaube, es wäre legal, ein Rotwein als Kabinett?
Ja. Doch.
Also eben auch also mit diesem Säurespiel, auch mit diesen, keine Ahnung, 8-9 Volumenprozent, ein bisschen kühler serviert,
später schon lustig,
mit dieser leichten Rotfruchtigkeit, dieses Boah, oder? Boah,
das wäre schon eine ganz witzige Idee, glaube ich.
Und dann vielleicht sogar mit einer
gewissen Reife? Ich glaube, weil ich meine, boah, weil ich glaube, Pinot leicht gekühlt, so ein schöner Pinot, der so ein bisschen leichter ist, so leicht gekühlt, ist ja auch eine coole Sache.
Hammer.
Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch Spaß machen könnte. Doch. Also auch wenn ich jetzt kein
Lass uns das patentieren, wir werden reich.
Okay, wann treffen wir uns? Welches Weingut kaufen wir auf und welche Weinberge?
Easy, das ist kein Problem. Also die Idee ist erstmal wichtig. Du vercheckerst das bei dir, aber jetzt im Ernst, also warum hat das noch nie jemand gemacht? Ist es wegen der Säure-Tannin-Problematik dabei? Oder jetzt so rein aus dem theoretischen, die haben schon zu viel getrunken zum Jeding?
Ja, wobei man ja auch das Tannin entsprechend einstellen könnte. Und auch das mit der Säure ließe sich ja auch regeln. Also kann ich, also ich weiß auch nicht, aber ich glaube, so Rotweinrestsüße, also Rotwein an der Mosel ist ja eh schon so ein Thema, und wenn dann einer kommt mit Rotweinkabinett und Rotwein mit ein bisschen Restsüße, dann drehen die Leute komplett am Rad und sagen, ich glaube, ihr habt sie gar nicht mehr alle an der Mosel, ihr habt vielleicht ein bisschen Riesling so viel getrunken. Der Schiefer steigt euch zu Kopf oder so.
Perfekt. Ne, ich mag den Gedanken und manchmal bin ich da auch verrückt genug. Was würdest du dir von deiner ersten Million kaufen? Also welche Weine würdest du dir in den Keller legen? Wären es Muslaner oder wärst du Burgunder oder was wäre dein erster 1-Million-Dollar-Seller?
Also ich glaube, das Beste, was ich in meinem Leben getrunken habe, war eine Bärenauslese von Egon Müller aus 1986. Das habe ich blind getrunken, ohne zu wissen, was es ist, und habe gesagt, ich will mir nie wieder die Zähne putzen. So. Also das wäre es auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde mir Unmengen von Zelos in den Keller hauen.
Sehr gut.
Muss ich sagen, wie es ist. Und Prüm.
Großartig. Wo würde unsere erste Weinreise so als Businesspartner hinführen? In welche Region?
Oregon.
Oregon. Sehr Oregon. Gut. Warst du schon mal dort oder?
Nein.
Ist das ein Wunsch?
Nein, ich will da unbedingt hin. Und ich finde die Pinots und Chardonnays, die Entwicklung, die da hingelegt wird, unglaublich cool. Und finde es super spannend. Bin von einem Winzer dort auch zum Sommeliers Cup eingeladen worden im nächsten Sommer und kann aber leider nicht hin, weil ich ja hier eingespannt bin im Restaurant. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Go-To und da möchte ich unbedingt hin. Also ich finde es unglaublich schön, was auf die Flasche kommt.
Genial. Toskana ist aber auch nicht schlecht, deswegen dachte ich, wir müssen jetzt irgendwie den Bogen zu spannen, raus aus unserem Millionärsgehabe,
was
wir haben. Wobei so ein Weingut in der Toskana ist auch nicht verkehrt. Also das
dann lässt es sich mit Sicherheit auch schön leben, muss ich sagen. Würden. Ja, doch.
Ist auch ein Joint Venture, also wie wir das dann auch haben, was da initiiert wurde, damals Robert Mondavi, das sind wir wieder in zumindest in Amerika, und die Familie Frescobaldi, die haben 1990 den Luce, steht sinnbildlich fürs Licht. Ich mag das Etikett, ich finde das so herrlich. Eigentlich kitschig, aber trotzdem eben auch sehr geschmackvoll mit diesen 12 Sonnenstrahlen, die dort
abgehen. Es ist sehr italienisch, muss ich sagen.
Auch der Wein. Ja. Und in Montalcino entstanden, es gibt auch ein Brunello aus diesem Haus, aber Luce ist so der Hauptwein, der Lucente, den ich total spannend, vor allen Dingen auch gastrotauglich finde, den dachte ich, probieren wir zusammen. Es ist eine Kombination von Merlot und Sangiovese, 22er Jahrgang. Ist in dem Sinne der Zweitwein, der aber unglaublich eigenständig ist, recht schnell zugänglich und für mich typisch Toskana. Also ich finde, wenn man reinriecht, das ist so, da schreit die Sonne schon aus dem Glas.
Ja, voll. Voll. Also es gibt ja so Weine, da hast du einfach, wenn du reinriechst, einfach Bock es zu trinken. Und ich finde, der macht super schnell auf. Du musst die Nase, kannst die Nase auch relativ weit übers Glas halten und hast da einfach schon so viel Aroma und es macht einfach richtig Spaß. Es ist nicht zu marmeladig, du hast aber eine tolle Frucht. Das ist einfach sowas, wo du richtig Lust hast, es zu probieren und was Spaß macht zu probieren.
Wenn du den Wein siehst, bist du jemand, der die Aromen runterdekliniert und hier jetzt über Kirsche, über Brombeere, über die Johannisbeere, über die leichte Würzigkeit reden würde? Oder siehst du eher, bist du eher der gustatorische Trinker, dass du über die Struktur redest und die Gaumenpräsenz?
Ja.
Oder das Gesamtbild oder was ganz anderes? Also wie beschreibst du Wein, wenn du dich so um Wein näherst?
Ich bin kein Fan davon, jemandem vorzugeben, das hat jetzt Brombeer, Himbeere, Kirsche, keine Ahnung was, weil ich das eben so sehe, jeder Mensch schmeckt einen Granny Smith Apfel anders. Für dich schmeckt es anders als für mich und nochmal für den Gast, der vor mir sitzt, genauso wie eine Birne. Und ich bin gar kein Freund davon, jemandem Aromen vorzugeben. Ich finde, jeder sollte sich seinen eigenen Eindruck machen dürfen, unvoreingenommen. Klar, wenn ich jetzt ein Weiner, wenn man beim Gewürzfamilien dann keine Holunderblüte oder keine Ahnung was hat, in dem Moment, dann ist es halt, ne, dem kann man dann manchmal auch nicht helfen. Aber grundsätzlich bin ich da halt kein Freund davon, jemandem was vorzugeben. Und deshalb versuche ich das eben immer eher über die Struktur, über das Mundgefühl, wie sich das anfühlt, ob er eine Fülle hat, also wie voll er ist, ob er eher präzise ist, ob das Ganze eher so ein bisschen was Weiches, Weites hat. Ich versuche es also dann mit den Tanninen, mit der Säurestruktur. Ich erzähle dem Gast dann halt immer ein bisschen was über Jahrgänge und hier und hast du nicht gesehen und versuche das dann aber alles so dem Gast nahe zu bringen, ohne dem jetzt zu sagen, der schmeckt nach dem.
Und bei dem jetzt selber, ist es eher für dich ein Speisebegleiter oder ist es ein Trinkwein? Oder differenzierst du das gar nicht so sehr?
Ich differenziere das schon, wobei ich den super trinkig finde, also den kannst du super so trinken, finde ich. Der ist auch jetzt unglaublich zugänglich, muss ich sagen. Ich finde den nicht so arg kompliziert. Also das ist ein Wein, den kannst du super als Speisenbegleiter nehmen, weil der eben auch einen Moment im Mund bleibt. Der hat auch Präsenz, also den kannst du schon noch zu was sehr, sehr Deftigem nehmen, wenn du jetzt hier ein Schmorgericht nehmen würdest oder weiß ich nicht was. Das funktioniert auf jeden Fall, so ein schönes Bäckchen, weil der eben auch eine sehr dunkle Aromatik hinten raus hat gerade. Aber den kannst du auch super so trinken, finde ich. Also ich finde den nicht zu fett, der ist nicht zu dick, der ist nicht zu alkoholisch, der hat eine schöne Säure, der hat irgendwie eine schöne Frische, der hat so eine schöne Selbstverständlichkeit, sage ich auch ganz gerne. Also das ist so ein Wein, der fügt sich irgendwie sehr schön einfach ein. Ich glaube, das ist auch so ein Wein, den mag jeder.
Hast du so ein Temperaturgefühl bei dem Wein? Also würdest du den eher, wie man Rotwein trinken oder wie unseren neu geplanten Kabinett, also eher ein bisschen kühler oder im großen Glas, im kleinen Glas, wie würdest du den idealerweise, wenn du den jetzt erstmal probierst, keinen Background hast, sondern den Wein einfach anfühlst, wie würdest du ihn am besten ankleiden?
Also ich würde ihn nicht zu warm trinken, ich würde ihm tatsächlich so bei, weiß ich nicht, so 14, 15 Grad, also ich habe den jetzt auch gar nicht so warm, muss ich sagen, selber und das steht ihm ganz gut. Das unterstreicht eben so ein bisschen die Säure, macht es trinkiger. Und ich würde ihm auch kein so großes Glas geben. Also ich habe ihm jetzt gerade im Zalto Universal, also wenn ich es jetzt an einen Gast geben würde, ich würde so ein Bordeaux-Rioja-Glas, so eine mittlere Glasgröße einfach nehmen, sodass man eben einfach nicht zu viel Platz hat, sondern eben einfach, also der ist ja auch irgendwo unkompliziert. Aber klar, Luft ist nicht verkehrt, aber den würde ich jetzt auch nicht, also das ist jetzt auch keiner, den ich jetzt irgendwie eine Karaffe geben würde oder was weiß ich nie was, das macht auch keinen Sinn. Der ist super schnell zugänglich, macht Spaß, fetch.
Ist sowas eher was für Unbedarfte oder für erfahrene Weintrinker? Also für Gewohnheitstrinker, die sich da irgendwie bestätigt fühlen wollen? Oder, also ich finde das manchmal ganz spannend, da auch zu unterscheiden, dass man Weine hat, wo man sagt, damit kann man jemanden, der schon eine gewisse Weinsensibilität hat, aber nicht so eingefahren ist oder nicht so verkopft ist in seinem, kann man begeistern. Und auf der anderen Seite ist sowas, wenn jemand Schemen trinken möchte, also ein gewisses Schema irgendwo haben möchte und dieses erfragt, da passt der genau rein, kann sich eingliedern. Kannst du den da irgendwie einordnen?
Also ich denke, das ist jetzt für jemanden, der halt wirklich super viel Wein trinkt, der merkt halt schon, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, dass der halt auch noch reifen könnte, dass der halt noch ein bisschen jünger ist. Aber dass unser Eins das halt auch einfach gerne trinkt, so zum Nebenhertrinken. Also das wäre jetzt, glaube ich, für uns alle so ein schöner Trinkwein, der uns einfach bei einem schönen Gespräch einfach Spaß macht. Für einen Gast ist das, glaube ich, eine Nummer, die, ich glaube, das ist so ein, wie ich eben schon gesagt habe, das ist so ein Everybody's Darling-Wein. den kannst du schön paaren, der funktioniert zu viel im Essen, den mag, glaube ich, jeder, weil er eben nicht zu ruppige Tannine hat, die sind schön, die sind da, aber weich, der hat keine zu expressive Säure, ist nicht zu alkoholisch, hat so eine leicht dunkle Aromatik, also ich glaube, für den, mit dem kannst du auch so diesen typischen, ich muss jetzt Bordeaux trinken, Typ, einfangen. Du kriegst aber auch die eher auf so präzisere Rotweinvarianten stehen damit, glaube ich. Also, ich glaube, damit holst du ganz viele Menschen, kannst du damit abholen.
Krass, ja. Und so ein Wein, ich finde, der strahlt irgendwie so in einer positiven Form Leben aus. Wenn dein Leben Wein wäre, welcher Wein wäre das?
Es ist
jetzt totaler Themensprung, aber es ist natürlich total spannend, ob du dann in die Mosellastigkeit verfällst oder ob du mit einmal Toskana bist wegen der Sonne und wegen dem Leuchten oder ob du Oregon oder was auch
also
immer.
Also ich glaube, ich würde sagen, wir differenzieren das Thema einfach mal. Wir sagen einfach mal, welche Persönlichkeit ich im Wein wäre und welches Leben mein Wein wäre. Wenn mein Leben Wein wäre, wäre es tatsächlich, glaube ich, Moselriesling, okay. weil es irgendwie Auf und Abs gibt, weil Moselriesling war mal so groß und so präsent und dann so tief im Image, so weit unten, was auch seine Berechtigung hatte und lebt jetzt gerade irgendwie wieder auf. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu mir, weil mein Leben, ich meine, du hast ja meinen Lebenslauf eben gehört, auch so ein bisschen so durcheinander und auf und ab. Und ja, ich glaube, da passt Moselriesling tatsächlich schon auch ganz gut zu. Wenn wir über meine Persönlichkeit sprechen, bin ich, glaube ich, tatsächlich bei Champagner. Bei Champagner hat so ein Image für Menschen, die jetzt nicht so viel Champagner trinken, dass es sehr elitär ist. Und da haben viele am Anfang erstmal so ein bisschen Berührungsängste mit. Und so geht's mir mit Menschen auch, die viele fühlen sich von mir und meinem Auftreten eingeschüchtert und sind erstmal so ein bisschen so, haben Vorbehalte dagegen. Und wenn man ihn aber probiert und mehr Champagner trinkt und das dann mal erfährt, weiß man, dass diese Berührungsangst irgendwie gar nicht notwendig war, sondern wie vielseitig das ist und dass man dass es eben super zugänglich ist und Spaß macht und diese Berührungsangst gar nicht dass das unbegründet war.
Es gibt ja verschiedene auch Riesling-Interpretationen, wo man sagen kann, die sind fast wie ein Moselwein. Welchen Stil kann man wirklich nur an der Mosel probieren, praktizieren? Was ist einzigartig?
Ja.
Ist es Kabinett?
Würde ich schon sagen.
Also find ich auch, weil so ein Wein mit 7, 8, 9, was magst du eigentlich am liebsten? Die mit 7 oder die mit 10,5, 12?
7. 7. Da trinkt man sich nüchtern mit.
Ist in der Tat so. Also es ist so, dass du halt irgendwann kriegst einen Zuckerschock, aber man wird irgendwie wirklich nicht betrunken. Also auch nach der zweiten, dritten Flasche nicht.
Ja, das ist...
Habe ich mal gehört.
Ja, wird also man auch nicht. Woher Nachbarn denn? Also, ja. Komm. Ne? Weil du so ein
Kabinett... In der Zeit, wo man trinkt, baut sich das ja gleich wieder ab, ne? Also das ist ja...
Deshalb kann man das ja auch
und
den ganzen
dann lieber
Tag
reif oder... Ist, ja.
Das ist, glaube ich, immer Anlass. Eine Sache des Anlasses oder... Weil, ich glaube, wenn ich so ein Kabi so einfach so easy trinke, dann ist es gerne was Jüngeres, was Spritzigeres. Und wenn es dann aber so in den Abend geht, dann mag ich das schon gerne mit so ein bisschen mehr Reife.
Was ist bei dir Reife? Bei euch ticken die Zeiten ja doch ein bisschen anders. Also wo anders ist vielleicht reif 3, 4 Jahre. Bei euch fängt reif, glaube ich, bei 5 oder 10 oder 15 Jahren an, oder?
Also wenn ich von Reife spreche, dann spreche ich da auch schon von 10, 15 Jahren eher um den Dreh. 2, 3 Jahre ist für mich noch jung. Also das, wenn ich jetzt ein Kabi aus 21 trinke, das ist für mich noch frisch jung, das macht Spaß. Wenn wir da über Reife sprechen, dann fange ich dann mal mit 2016 an oder 17, 15. Das ist dann schon so eine weichere Kabinettvariante, würde ich sagen.
Und die trinkst du immer knackig frisch kalt oder trinkst du die manchmal auch so ein bisschen temperierter? Also immer bei,
also die,
je nachdem, was an Alkohol draufsteht, die Temperatur. Also hat mir zumindest mein Winzer gesagt, dass bei 7 Volumenprozent sollte man ja am besten bei 7 Grad trinken, bei 12 Volumenprozent bei 12 Grad. Kannst du damit konform gehen oder ist das Quatsch?
Ich bin kein Freund davon, Dinge zu pauschalisieren. Überhaupt nicht. Ich bin eher so der Typ, der so einen jungen, frischen Kabi eher kühler dann trinkt, weil das einfach besser passt. Wenn ich gerne so spritzig mag, dann mag ich das gerne, so bei 8 Grad, 9 Grad. Und wenn es dann ein bisschen mehr reifer hat, trinke ich das schon gerne gerne dann auch eher so bei 10, 11 Grad, weil ich dann auch die Aromen schmecken möchte und die entfalten sich bei ein bisschen wärmeren Temperaturen eben einfach schöner. Wobei ich im Allgemeinen eher der Typ bin, der Wein gerne auch ein bisschen Temperatur gibt und eben nicht kalt trinkt, sehr kalt trinkt.
Was es bei dir Temperatur gibt?
Ja, so im Allgemeinen eben so. Ich trinke lieber bei 10 Grad als bei 7. Wenn wir über Weiß sprechen. Bei 10, 11 Grad.
Ich denke, die Geschichte des alkoholfreien Weines wurde mit dem Deserteur von Biberung aus dem Rheingau komplett neu geschrieben. Er ist ein Rebell, ein Deserteur, ein Riesling, der sich einfach weigert, langweilig zu sein. Aber wer steckt dahinter? Also stell dir vor, du sitzt in Heilgarten, hoch über dem Rhein, und ich erzähle dir eine Geschichte, die eigentlich nicht passieren dürfte. Da gibt es dieses wirklich kleine Weingut Biberunge, also kaum größer als ein ambitionierter Schrebergarten mit Ansprüchen. Und trotzdem macht es seit 2013 die gesamte deutsche Weinwelt richtig nervös. Wie sowas geht? Relativ einfach. Hier arbeiten Leute, die vorher Karrieren hatten, also solche, die andere nie aufgeben würden. Also, wir haben hier auf der einen Seite Walter Bibo, der ehemalige Direktor von Schloss Reinhardshausen, also ein Mann, der eigentlich schon alles gesehen hat und dann sagte, nö, ich fange nochmal von vorne an. Und auf der anderen Seite haben wir Kai Runge. Ein Partner mit großem Herzen und einem noch größeren Traum. Und seit 2017 gibt es Markus Bonsels und seine Frau Monika. Beide Mitte 40. Beide haben ihren Konzernjob gekündigt. Önologie studiert. Also alles auf eine Karte gesetzt. Wie verrückt ist das denn? Los, komm mit. Ich zeig dir, warum das keine Midlife-Crisis war, sondern die beste Entscheidung seit der Erfindung des Rieslings. Und das können wir am besten am Deserteur Sparkling Riesling Zero demonstrieren, wie verrückt und trotzdem kongenial dieses Weingut arbeitet. Ja, ich weiß, du denkst, alkoholfrei, ernsthaft. Ja, ernsthaft. Und zwar so ernsthaft, dass die Süddeutsche Zeitung 2023 gesagt hat, ich habe schon schlechteren Sekt mit Alkohol getrunken. Der Name Deserteur ist kein Marketing-Gag. Der ist Programm. Der Wein desertiert dem Alkohol. Ja, er haut einfach ab, lässt die 12 bis 14 Volumenprozent im Stich und kommt trotzdem mit voller Macht zurück. Weil Markus Bonsels einer der wenigen ist, die das können. Erst einen richtig großen Rheingau-Riesling machen und dann dem Alkohol sagen, du, wir müssen reden. Eigentlich musst du gehen. Am besten, wir gehen zusammen in den Weinberg. Wir stehen in Heilgarten, also einen dieser steilen Südhänge, wo der Taunus den kalten Wind abhält und der Rhein wie ein riesiger Heizkörper funktioniert. Hier wachsen die Trauben für den Deserteur. Alte Reben, die schon mehr gesehen haben als wir beide zusammen. Natürlich Handlese, denn alles andere wäre bei Biberunge kompletter Verrat am eigenen Anspruch. Die Trauben kommen rein, werden stundenlang auf der Maische liegen gelassen. Lange Geschmacksextraktion nennt man das. Relativ vornehm. Ich nenn's die Trauben ausfragen, bis sie alles verraten. Dann sanfte Pressung in einer Champagnerpresse. Spontangärung, Ausbau im großen Holz. Ich meine, wir reden immer noch über alkoholfreien Wein. Und das passiert hier genauso wie bei den großen Brüdern mit Alkohol. Und dann der große Moment. Vakuumdestillation bei niedriger Temperatur. Der Alkohol wird rausgezogen, ohne dass die Aromen Schaden nehmen. Du schmeckst das sofort. Das ist kein wässriges Gesöff, das ist Rheingau-Riesling, dem man die Krawatte gelockert hat. Jetzt mach die Flasche auf. Ich warte auf dein Gesicht. Hörst du das? Plopp! Das ist nicht irgendein Sekt. Das ist der Deserteur, der sagt, ich bin zwar weg, aber ich feier trotzdem. Schau dir die Perlen an. Fein, lebendig, die halten ewig im Glas. Und der Nase. Ganz sauber, ganz klar, ganz rein. Diese grünen Apfelaromen, diese Zitrone, dieser Hauch Pfirsich. Das bisschen Brioche. Als hätte jemand ein frisch gebackenes Croissant in einen Rieslingsee getaucht. Und dann am Gaumen. Ja, er ist alkoholfrei. Aber er ist knackig, er ist mineralisch. Er hat diese typische Rieslingsäure, die dir sagt, ich bin immer noch Riesling, du Spinner. Dann im Nachgang. Leichte Vanille, Honig, ein bisschen Quitte und das alles bei 0 Volumenprozent. Es gibt in der Tat Leute, die den blind verkostet haben und geschworen haben, er hätte 10 bis 11 Volumenprozent. Und genau in diesem Moment wirst du lachen. Richtig unbeschwert lachen, weil er richtig viel Spaß macht. Bei Biberunge heißt der normale Sekt Provokateur, der Rotwein Revoluzer und der alkoholfreie ist der eben Deserteur.
Und er desertiert nicht aus Feigheit, er desertiert aus Überlegenheit. Der sagt, ich brauche keinen Alkohol, um dich umzuhauen. Und das in einem Land, in dem alkoholfrei früher trauriger Apfelsaft bedeutete. Markus und Monika haben 2020 den ersten Deserteur herausgebracht und sofort Gold bei Mundus Vini geholt. 2023 Testsieger in der Süddeutschen. 2024 Falster 94 Punkte für den rosafarbigen Bruder. Das ist kein Trendwein, das ist die Zukunft. Und sie schmeckt verdammt gut. Nur ein kleiner Exkurs in die Großartigkeit vom Biberunge. Nur damit du kapierst, mit wem wir es hier zu tun haben. 4,5 Hektar, mehr nicht. Jede Traube wird einzeln angeschaut. Vegan, nachhaltig, fair, green zertifiziert. Einer der niedrigsten CO2-Fußabdrücke in ganz Deutschland. 4 Sterne im Eichelmann, 3 Trauben im Gourmillot und alles in knapp 10 Jahren. Zurück zum Deserteur, deinem neuen besten Freund. Stell dir vor, du hast Gäste und einer sagt, ich trinke heute nichts. Früher mitleidige Blicke, stilles Wasser, heute den Deserteur Sparkling Zero. Und ich wette, 5 Minuten später fragt der Alkoholtrinker, gib mir auch mal den ohne. Und du grinst. Vielen Dank dem Hause Biberunge für diesen Mut, für diesen Weg, für diesen ganz besonderen alkoholfreien Schaumwein. Und noch ein großes Dankeschön der deutschen Vertretung, dem Handelshaus Schlumberger. Wenn du von gereiftem Kabinett redest, dann hat man die ja seltenst wirklich ewig lange auf Lager, sondern man ist ja teilweise auf die Produzenten angewiesen. Wie baust du den Kontakt, das Vertrauen zu den Produzenten auf, dass die bei euch gut repräsentiert sind? Also wenn ich zurückdenke in die 90er, Anfang 2000er Jahre, da waren die Keller ja teilweise noch voll. Da hast du 80er Jahre, 70er, 60er Jahre bekommen, das für ein Apfel und ein Ei. Die Zeiten sind ja teilweise vorbei. Also du musst ja da auch schon zum Spürhund, zum Trüffelschwein werden, um wirklich noch gereifte, alte, tolle Sachen zu bekommen und die den Keller zu entlocken. Wie schaffst du das? Was sind eure Codeworte an der Mosel?
Codeworte gibt's, glaube ich, keine. Mir ist persönlicher Kontakt immer unglaublich wichtig. Also es gibt ja Kollegen, die machen fast alles über Händler oder sehr viel über Händler. Und bei mir, ich bin so, ich fahre eigentlich fast immer in die Weingüter. Ich möchte die Menschen dahinter kennenlernen. Ich möchte die Weingüter sehen. Ich möchte die Keller sehen. Ich möchte sehen, wie gearbeitet wird. Im Optimalfall gehe ich auch mal mit in den Wingert und schaue mir an, wie im Keller gearbeitet wird und mache da auch mal mit. Also persönlicher Kontakt und so nah wie möglich irgendwie miteinander finde ich schon sehr wichtig, weil ich ja auch den Winzer repräsentieren möchte und ich möchte den Winzer adäquat repräsentieren. Und natürlich über eine persönliche Bindung hat man dann ja auch ja nochmal eine andere Möglichkeit zu sagen, so hey, ich habe jetzt den und den Gang, hast du was Cooles für mich oder hast du eine Idee, was du mir vielleicht noch aus deiner Schatzkammer geben könntest? Es müssen nicht 100 Flaschen sein, aber wenn es 10, 15 sind, fände ich das super. Also ich finde, ein respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander ist immer das A und O und sollte immer das sein, wie man da rangeht und einfach zu versuchen, den Winzer zu verstehen, warum, aus welchen Beweggründen baut er den Wein jetzt so aus, benutzt er eine Reinzuchthefe, lässt er spontan vergären, weiß ich nicht, was ist seine Philosophie dahinter, was steckt menschlich hinter dem Produkt und ich glaube, wenn du jemandem diese Wertschätzung entgegenbringst, dann bringt er sie dir eben auch eben auf eine andere Art und Weise, aber dann eben unter Umständen auch mal mit einem tolleren Wein oder mit einem spezielleren Wein wieder zurück entgegen.
Und was machst du, wenn du was doof findest? Sagst du es dann auch, weil ihr an der Mosel so direkt seid? Oder ordnest du es für dich ein, dass du sagst, verstehe ich nicht? Oder fragst du? Oder sagst du?
Also es ist ja immer eine erklär's es mir. Ist ja unser Beruf, mag ich nicht und mag ich nicht und der hat aber eine tolle Qualität zu unterscheiden. Ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, aber hat eine tolle Qualität. Und ich differenziere das eben auch immer. Also klar, ich spreche an, wenn ich jetzt merke, okay, der hat jetzt Kork oder was weiß ich nie was, dann sage ich das natürlich auch, aber natürlich immer auf eine gute Art und Weise. Also ich versuche immer auch wenn ich Kritik äußere oder wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt für mein Dafürhalten nicht so ausgewogen, das neutral zu halten und eben da keine Emotionen im Sinne von Angriff an den Winzer entgegenzubringen, sondern eben einfach das Ganze immer wie gesagt, wertschätzend auch immer noch rüberzubringen.
Auch ein Respekt vor der Arbeit, die ja ein ganzes
Jahr. Aber ich bin nicht, aber ich bin eben nicht der Typ, ich bin nicht der Typ, der alles schön redet. Also für mich ist nicht immer alles toll und super und alles perfekt. Das bin ich nicht und das möchte ich auch nicht sein, weil das ist unauthentisch und das ist nicht echt. Und das schätzen Menschen an mir, dass ich eben auch da meine Meinung sage und auch Menschen auch wissen, woran sie bei mir sind, weil ich eben, wenn ich sage, etwas ist toll, dann ist das toll. Und wenn ich sage, wenn ich was anmerke, dann hat das auch Hand und Fuß.
Womit kommst du gar nicht klar? Also hast du irgendwas, was du kategorisch ablehnst und wo du sagst, Riesling muss bei mir nicht orange ausgebaut werden. Bitte?
Dornfelder.
Dornfelder, Rest süß. Als Glühwein.
Oh Gott. Ja, ich hatte, glaube ich, mal ein Erlebnis vor anderthalb Jahren, da hat mir eine Freundin zum Geburtstag einen Dornfelder geschenkt.
hast du gerade gesagt, eine Ex-Freundin?
Das ist keine gute Idee. Genau, ja. Freundschaft ist gekündigt an dem Tag. Orange bin ich mit Sicherheit auch, ja, finde ich auch schwierig häufig. Kann cool sein, kann sehr cool sein, aber ja, muss man schon auch aufpassen, meiner Meinung nach. Also dieser Trend Orange und dass dann irgendwann mal jeder angefangen hat, hier Orange auszubauen, das, Gottes Willen, brauchte ich nicht und es war häufig auch ganz schwierig. Es gibt coole Orange-Weine, die unglaublich cool sein können, die super viel Spannung haben und die dann eben, das Reduktive, das ist ja klar unglaublich interessant und spannend und kann super cool zu paaren sein, aber grundsätzlich, ja, sollte man, bin ich jetzt nicht so der große Orange-Wein-Trinker.
Wenn ich das Thema kurz wechseln kann, bei dir hat es ja mehr oder weniger Peng gemacht. Also mit einmal warst du da, du hast ja vor noch ein paar Jahren was total anderes gemacht, also studiert in Trier. Mit einmal, also auch so total spannende Studiengänge, ja. Also Rechtswissenschaft, Germanistik, finde ich ja voll krass. Und dann mit einmal kam dann irgendwie die Gastro. War das so diese typische, ich muss jobben, ich bin jung, brauch das Geld und dann bist du da hängen geblieben und dann mit einmal war der Wein da? Oder wie kam das, dass du mit einmal...
Nee, gar nicht.
Okay. Weil sieht richtig, ich hoffe, das ist nicht despektierlich, wenn ich das so formuliere, aber...
Nee, gar
von
nicht.
Von 0 auf 100.
Gar nicht. Ich, gefühlt. Wenn mich ein Gast auch nach meinem Lebenslauf fragt, sage ich auch mal, ich bin nicht so das klassische Sternenkind, was jetzt zig Sternehäuser abgearbeitet hat. Mein Werdegang ist tatsächlich mit Sicherheit irgendwie besonderer.
Wenn was divers.
Ich habe mit 14 neben dem Abitur angefangen, im Hotel zu arbeiten. Darf man eigentlich niemandem erzählen, aber so schlagen eben die Uhren an der Mosel. Ich habe dann so ein bisschen in einem Hotel, in einem ganz tollen Weinhotel an der Mosel in meinem Heimatort gekellnert und habe auch, das darf man auch eigentlich keinem erzählen, mit 15 meine erste Weinbegleitung gehalten.
Herrlich. Und es hört ja keiner zu, von dem her geht das. Also war es hier ruhig.
Nee. Hab auch mit 16 meine erste Trockenbeerenauslese aus 86 getrunken und so Geschichten und da eben auch schon so ein bisschen die Liebe für Wein mit Sicherheit Voll. Entdeckt. Hab auch immer gerne in der Hotellerie und in der Gastronomie gearbeitet und wollte das tatsächlich auch nach dem Abitur machen. Aber ja, da gab es dann so diverse Stimmen, die gesagt haben, wenn du jetzt ins Hotel gehst, dann ist nicht familientauglich und du arbeitest an allen Feiertagen und keine Freizeit und hier, du hast Abi gemacht, geh studieren. Dann bin ich studieren gegangen und Thema Rechtswissenschaft hat mich einfach schon immer interessiert und habe aufgrund dessen dann Jura angefangen und habe 4 Semester studiert. Hat mir auch großen Spaß gemacht, aber ja, ich wusste, ich werde im Büro nicht glücklich. Hab dann, weil ich nicht richtig wusste, was mache ich dann, weil ich eben auch sehr literaturverliebt bin, Germanistik studiert 3 Semester und hab dann gesagt, so, jetzt könnt ihr mich mal alle, ich gehe jetzt ins Hotel. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich im Richtershof hier in Mülheim, Weinromantik-Hotel Richtershof, meine Ausbildung machen durfte und mit der Zusatzqualifikation Hotelmanagement. Bin also da eben auf Unternehmensführung ausgebildet worden, war auch schon sehr schnell in verantwortungsvollen Positionen, weil ich eben ja auch schon etwas älter war und dadurch, dass ich ja schon seit ich 14 war in der Gastronomie, sehr viel auch gearbeitet habe, auch einige unterschiedliche Gastronomien gesehen habe, war ich schon sehr schnell auf einem sehr hohen Niveau, dass ich überall einsetzbar war und war sehr schnell Shiftleader und was weiß ich nie was, war in der Ausbildung dann auch schon Assistant F&B, Veranstaltungsleitung und dann auch irgendwann F&B-Leitung und war sehr dankbar dafür, dass mir meine Mentorin damals, die Frau Merio, die Möglichkeit gegeben hat, mich eben auch schon so weiterzuentwickeln in der Unternehmensführung und sie da sehr zu unterstützen und mich da, in dieser Zeit bin ich unglaublich gewachsen und habe einen riesen Entwicklungssprung gemacht, würde ich sagen. Und da hat mir mit Sicherheit aber auch das Jurastudium weitergeholfen, weil wenn du rechtliche Hintergründe verstehst, verstehst du Unternehmen auch anders. Ja, dann war es so, dass ich nach der Ausbildung dann so ein kleines Restaurant ein halbes Jahr als Restaurantleitung, als Abstecher besucht habe quasi. Nee, ich habe da ein Restaurant, hier ein kleines, quasi mit einmal komplett umgebaut, den Umbau betreut, das Ganze nochmal mit neu eröffnet, was dann auch ein sehr, sehr spannender Prozess war. Aber eigentlich war bei mir immer der Plan, ich gehe irgendwann in eine Hoteldirektion. Und dann, ja, ist schon
passiert. Wollte ich sagen, hat ja alles geklappt, ne? Also daher, von den Plänen.
Ja, ich sag immer, mir passieren Dinge einfach und ich lasse sie dann aber auch passieren. Weil das soll dann auch so sein und dann bin ich über eine sehr gute Freundin, über die Karin Patricio, die hat mich dann an den Thomas empfohlen, weil der gerade eine neue Restaurantleitung gesucht hat. Und ja, so bin ich dann zum Thomas gekommen. Seit fast 2 Jahren bin ich jetzt dann dort und ja, fühle mich sehr wohl dort. War erst Restaurantleitung, bin dann, nachdem der Alex Petrovic, ganz großartiger Mensch, dann den Schanz verlassen hat, auf dessen Position gerutscht und bin jetzt seit März als Maître-Sommelier dort, genau.
Aber wiederum auch witzig, weil du die ganzen förmlichen Teil auch nachgeholt hast, also IHK-Prüfung, WSET und so den ganzen Kram. Was findest du selber, muss man so als Sommelier wissen, dass man sagen kann, man hat eine kompetente Ausstrahlung? Also ist es Weinproduktion, ist es wirklich die Menschenkenntnis, ist es das Rechtliche, ist es was auch immer? Also was war für dich persönlich wichtig, warum hast du dann trotzdem noch den Sommelier gemacht?
Also ich bin der Meinung, man braucht keinen Wisch, um Sommelier zu sein. Man trinkt sich Wissen an und das finde ich einfach das Wichtigste. Ich finde es aber schön, wenn du sagst, ich habe eine Sommelier-Ausbildung in der Hand. Das ist halt einfach eine schöne Sache, aber man braucht es meiner Meinung nach nicht zwangsläufig. Kompetenz kommt nicht durch ein Blatt Papier. Kompetenz kommt durch Wissen, durch die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, dadurch wirkst du kompetent. Und was würde ich sagen, mein größtes Talent ist oder meine größte Stärke ist eben, dass ich, wie ich schon mal kurz am Anfang gesagt habe, ich bin ein Menschenmensch, kann Menschen sehr schnell und sehr gut einschätzen und weiß sehr schnell, wie ich mit Menschen umgehen kann und soll. Und dadurch, ja, du brichst sehr schnell das Eis und Menschen fühlen sich sehr schnell wohl und dadurch kommst du auch sehr schnell, was den Wein angeht, eben an die Menschen ran. Und es gibt mit Sicherheit Sommeliers, die manchmal eben auch Schwierigkeiten haben, an einen Gast heranzukommen, weil manche Leute geben einem ja nicht viel an die Hand, um den richtigen Wein zu finden. Aber man muss einfach meiner Meinung nach zwischen den Zeilen lesen und jeder Gast gibt einem auch nonverbal Dinge mit an die Hand, die man beachten kann, um dann eben das richtige Produkt für den Gast zu finden oder eben indem man eben auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest.
Hättest du das zu Beginn deines Studiums auch schon können? Also wärst du da in die Gastronomie gegangen, wärst du ganz, ganz schnell zu Schanz gekommen, hättest du die Position so ausfüllen können, ist natürlich prognostiziert, wie jetzt oder tut dir dieser Weg dahin gut?
Nein, Punkt. Ich bereue keinen Step, den ich gegangen bin. Auf gar keinen Fall. Alles, was ich gemacht habe, hat mich dahin gebracht, wo ich halt jetzt auch bin. Auch in den Kompetenzen, die ich habe. Ohne das Studium der Rechtswissenschaft hätte ich mit Sicherheit nicht so dieses unternehmerische Verständnis und auch ohne, dass ich im Hotel war und ohne, dass ich eben diese tollen Menschen dort um mich rum hatte, wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Weil ich hatte auch einen ganz tollen Mentor am Anfang, den Pascal Brisard, der unser F&B-Manager im Hotel war, der mich extrem gefördert hat und der sehr schnell mein Potenzial gesehen hat und der mich da eben auch weitergebracht hat und mich auch sehr schnell auch im Restaurant hat Weinbegleitung halten lassen und mich mit dem Weinkeller hat beschäftigen lassen. Und hätte ich das nicht gehabt, dann wäre die Entwicklung mit Sicherheit gar nicht so gewesen. Und das sind alles, ich wäre mit Sicherheit auch ohne die anderthalb Jahre Studium im der Germanistik, auch wenn ich immer viel gelesen habe, aber du wirst halt auch eloquenter dadurch. Und ohne das alles wäre ich nicht so, wie ich jetzt bin und hätte nicht das Wissen, was ich jetzt habe, unabhängig von Wein und Gastronomie. Und deshalb mit Sicherheit nein, kann ich mit 100% sagen.
Könntest du sagen, dass du jetzt auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist? Das ist immer schwer zu sagen, aber ist so ein Drei-Sterne-Restaurant das, wo man sagen kann, das ist das Größte, was ich erreiche? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, boah, ey, das würde ich total gerne noch machen, erreichen, das wäre für mich die Sache, die ich mir wünsche, dann ist ein Sommelier auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich bin grundsätzlich Typ immer höher, schneller, weiter. Aber im Sinne von, ich eigne mir sehr gerne mehr Wissen an und ich entwickle mich sehr gerne weiter. Und deshalb war es tatsächlich auch genau das Richtige, dass ich gesagt habe, ich gehe von der Restaurantleitung weg und gehe zum Sommelier, weil das Restaurantleitung, das wäre mir schnell langweilig geworden, weil irgendwann, ja, lernst du da nicht mehr so viel dazu. Und das ist ja das Schöne am Wein, du lernst nie aus. Es gibt immer was Neues und es gibt immer was Spannendes, anderes zu entdecken. Ich bin nicht der Typ, der sich so 1 Milliarde Ziele setzt und sagt, ich muss in 2 Jahren da sein, ich muss in 10 Jahren da sein und in 20 Jahren will ich da sein. Ich lebe im Hier und Jetzt und das, wie es jetzt gerade ist, ist genau gut so. Und ich liebe meinen Job und ich bin unglaublich gerne da, wo ich auch jetzt bin. Ich bin unglaublich gerne im Schanz. Mir macht das Arbeiten dort unglaublich Spaß und für mich ist es ein Privileg, das machen zu dürfen und jeden Tag den Job machen zu dürfen, den ich so liebe. Und ich sehe mich da jetzt auch die nächsten Jahre erstmal und wie ich eben schon gesagt habe, mir passieren Dinge einfach. Irgendwo wird irgendwann eine Tür aufgehen, wo ich sage, okay, das ist jetzt der nächste Step. Um weiterzumachen, ob das jetzt ist, mich mit meinem Lebensgefährten selbstständig zu machen irgendwann mal oder keine Ahnung, aber irgendwann wird da eben was passieren, wo ich sage, das ist es jetzt, das möchte ich jetzt als nächstes machen und dann ist es das, ohne ganz, ganz unvoreingenommen.
Und bist du ja trotzdem seiner, ich sag mal, Verantwortung oder auch deiner Situation, deiner Position, ich weiß, das sind sehr provokante Fragen, aber bist du dir dieser bewusst, dass die Weine, die du empfiehlst, dass die von vornherein eine gewisse andere Anerkennung genießen, dass die Sachen, die du darstellst, dass die nochmal ganz anders gewertet sind oder dass du mehr oder weniger auch in der Lage wärst, einen Trend auszulösen, wie den, na gut, Kabi ist jetzt schon wieder Trend, aber dass du eine andere Gewichtung, also dass dein Wort eine andere Gewichtung hat, hältst du dir das vor Augen oder und siehst es mit einer gewissen Verantwortung oder ist dir das egal?
Egal, mit Sicherheit nicht.
Oder bin ich total viel in meiner Einschätzung? Und das ist gar nicht so. Das würde ich jetzt sagen. Also, dass man schon zu den Zombies in 3-Sterne-Restaurants aufblickt und sagt, hey, cool, was die machen. Und das hat eine gewisse Gewichtung. Ist das blöd oder ist das richtig?
Das hat eine Gewichtung, mit Sicherheit. Aber es gibt mit Sicherheit auch viele andere Kollegen, die da bestimmt wichtiger sind als ich. Ich sehe das natürlich mit einer großen Verantwortung. Also ich gehe nicht unbedacht an das heran, was ich tue und ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst, die ich habe, sowohl dem Produzenten gegenüber als auch dem Gast, als auch meinem Chef, natürlich. Mein Chef muss sich immer zu 100% darauf verlassen, ohne dass er das gerade kontrollieren kann, weil er eben in der Küche ist und ich bin eben vorne, dass ich immer in seinem Sinne handle.
Sinne
und
agiere.
Genau, und eben auch, klar, natürlich auch meine Mitarbeiter in seinem Sinne führe, weil ich eben, weil das eben auch gerade zu meinem Job mit dazugehört und auch der, wie gesagt, der Verantwortung dem Produkt gegenüber. Also ich bin mir schon dem bewusst, dass ich, klar, habe ich auch so Weine, die sind jetzt nicht anspruchsvoll, die machen einfach nur Spaß, aber gerade so Produkte, die man jetzt eben nicht jeden Tag trinkt, natürlich habe ich da Verantwortung, das dem richtigen Gast auch zu geben und bin da tatsächlich auch manchmal so, dass ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt von einem Wein, der keine Ahnung, was ultra gereift ist, ich habe nur noch eine Flasche davon und irgendjemand will das einfach nur aufgrund von einem Etikett haben, dann ja, wirke ich da auch ein, muss ich sagen. Je nachdem. Ja.
Versuchst du deine Verantwortung auch weiter zu tragen und in irgendeiner Form zu publizieren? Also schreibst du über irgendwas? Ist Social Media für dich total wichtig, dass du sagst, hey, jetzt habe ich gemerkt, dass Produzent XY Weine produziert, die 1800 Jahre reifen können und das muss unbedingt jeder wissen und das muss ich nach außen tragen? Oder die Kombi von der Speise und dem Gericht ist so genial und darüber möchte ich berichten. Also ist dir das wichtig, zu publizieren und zu präsentieren, oder sagst du, wir sind an der Mosel und wir machen unser Ding hier und es darf keiner erfahren?
Also erfahren dürfen das Menschen mit Sicherheit, aber ich glaube, ich bin mehr so der bodenständigere Typ und ich weiß nicht, ob ich der richtige Mensch bin, um so ultra öffentlich zu sein oder um keine Ahnung, sich ich nehme mich selber nicht so wichtig, als dass ich denken könnte, dass das so arg von Interesse ist. Ich unterhalte mich darüber über solche Dinge unglaublich gerne mit Kollegen und ich philosophiere unglaublich gerne mit Kollegen und Freunden darüber. Ich habe tolle Menschen um mich herum, mit denen ich mich unglaublich schön austauschen kann über solche Themen. Aber ich nehme mich, glaube ich, selbst nicht als wichtig genug, als dass ich denken könnte, dass ich muss jetzt unbedingt auf Instagram posten, dass der und der und der und der Wein und keine Ahnung und das muss ich zum Essen und das ist, also natürlich bin ich auch aktiv in den sozialen Medien, aber das ist tatsächlich mehr so ein privates Ding, muss ich sagen. Also das ist jetzt für mich, Social Media hat jetzt für mich nichts mit meinem Beruf zu tun, sondern da sieht man mich halt auch, wie ich bin, auch in meinem Leben. Da gehört eben dann auch da gehören meine Freunde dazu, da gehört mein Leben außerhalb des Weins dazu, wenn ich im Training bin oder weiß ich nicht. Also das ist dann eher privater gehalten, muss ich sagen. Da für mich, ich habe ja auch ein Privatleben. Ist halt einfach so, jeder von uns hat ein Privatleben und es ist nicht immer alles Beruf und ich grenze das schon auch dann ein Stück weit davon ab.
Aber Fortbildung ist für dich schon ein Thema, dass du sagst, ich möchte up to date bleiben. Wie machst du das? Also ist das Social Media für dich ein Thema? Dass du bei anderen schaust, was die gerade trinken, was gerade irgendwie gehypt wird, oder sind es verschiedene Magazine für dich? Ist es YouTube, dass du da einen 24/7-Channel hast laufen lassen, oder Podcast? Das ist ja auch gerade ein Thema, was sehr prominent wird. Ja. Finde ich ja gerade ganz wichtig. Nein, aber da gibt's ja auch im Englischen, im Deutschen ganz viele Podcasts, die versuchen auch Wissen zu vermitteln.
Ja.
Wie bildest du dich fort?
Bei mir ist es probieren gehen tatsächlich. Also ich bin nicht der Typ, der sich dann ewig lang ans Handy hängt oder weiß ich nicht, da stundenlang am PC hängt und sich dann da oder Magazine durchliest oder so. Ich gehe probieren. Ich liebe den Austausch mit Menschen und möchte Diskussionen führen und Diskussionen anregen und das ist für mich eigentlich meine Art und Weise, wie ich an die ganze Geschichte rangehe. Und das Spannendste für mich ist eigentlich, da auch jemanden dabei zu haben, der jetzt nicht Sommelier oder jetzt nicht in meiner Welt lebt, sondern das Ganze auch aus einer anderen Sicht zu sehen. Ich nehme unglaublich häufig meinen Lebensgefährten, den Jan, mit zur Verkostung, der Koch ist und der sieht das Ganze ja auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Und diese Perspektive schaue ich mir unglaublich gerne an. Das ist unglaublich interessant zu sehen, also für mich ist es super spannend zu sehen, wie Menschen, die nicht jeden Tag mit Wein verbringen, bei denen sich nicht die halbe Welt um Wein dreht, wie die das Thema sehen, weil ich dadurch auch nochmal, glaube ich, gesettelter bin in der Art und Weise, wie ich den Gast anfasse. Und Weiterbildung ist für mich häufig Sichtweisen und von anderen und nicht eben nur mein eigener Eindruck.
Wie sehen andere, die nicht so dem Thema drin sind, wie sehen die Wein? Also was findest du ist der größte Unterschied, wovon du lernst, was du selber mitnimmst? Ich kann das total nachvollziehen, gerade als ich angefangen habe mit Wein zu arbeiten. Und damals gab es noch kein Internet, kein Social Media, habe ich ganz viel von Gästen gelernt. Also ich habe immer Gäste beobachtet, wie die Wein nicht nur trinken, sondern auch beschreiben und habe deren Worte versucht einzuordnen und da heraus gelernt, wie man den Wein auch anders betrachten kann, wenn man irgendwann zu tief in diesem Nerd-Thema drin steckt. Wie ist es bei dir? Also wie kannst du das nutzen für dich?
Also ich glaube, dass das...
Wie gebrauchst du deinen Freund?
Das darf er nie hören. Ich muss sagen, ich glaube, das Beste, was ich da mitnehme, ist einfach das ganze Thema nahbar zu machen. Nahbar für jemanden, der eben nicht so viel Nerdwissen hat, wie unser eins das jetzt unter Umständen hat. Und Wein zu erklären und Wein rüberzubringen für jemanden, der da eben sich nicht permanent beschäftigt, sondern jemandem das verständlich zu machen auf eine sehr nahbare Art und Weise. Und ich muss sagen, mir ist da immer Emotionalität sehr wichtig. Also nicht Fakten, sondern Emotionen. Und weil für mich ist Essen gehen und Wein trinken immer Gefühl. Das weckt immer so viel Gefühl und Emotionen in jemandem. Und da finde ich, Wein ist ein sehr emotionales Thema. Wir begleiten jemanden den ganzen Abend über Stunden mit einem Produkt und unter Umständen mal mit einer Flasche. Und da ist es halt auch schnurzpiepwurscht egal, wie viel Wissen derjenige hat, der mir gegenüber sitzt, sondern derjenige muss einfach am Ende des Abends sagen, es schmeckt oder schmeckt nicht. Und im Optimalfall schmeckt's halt.
Ist es wirklich das größte Credo, wenn jemand sagt, schmeckt oder schmeckt nicht? Oder kann man einen besonderen Wein nicht nochmal ganz anders einordnen, wertschätzen, wenn man die kompletten ampelografischen Grundzüge der Rebsorte kennt, die Historie des Weingutes und jegliche Art der gesetzlichen Grundzüge des Weines, wie der produziert wurde? Also ich sehe es immer, ich persönlich vergleiche es mit Musik. Ich kann hingehen, kann sagen, ja, finde ich super, finde ich nicht super. Hat mich berührt, hat mich nicht berührt, was ja auch schon eine gewisse Offenheit irgendwo erfordert. Aber wenn ich jetzt weiß, der Dirigent hat diesen Stil, in diesem Opernhaus habe ich diese Grundakustik, das ist absolut mega. Und er interpretiert von mir aus Bach auf seine Weise, kann ich ganz anders mitgehen. Bin ich dazu verkopft oder zu nerdig oder? Nee.
Für mich ist Wein tatsächlich auch wie Musik. Das sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Ich bin auch ein sehr musikalischer Mensch. Ich bin mit Musik groß geworden. Meine Mama hat uns da sehr früh rangeführt und Musik hat immer in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt. Und ich finde es, also klar, am Ende muss Wein schmecken und nicht schmecken. Oder am Essen sollte der Wein schmecken. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit Menschen, die interessiert eben das dahinter sehr. Und natürlich, wenn ich einem Gast einen Wein empfehle, ist es am Anfang ich erzähle dem Gast etwas darüber und dann ordnet er das für sich so ein und dann darf er es probieren und schaut, ob es gefällt oder nicht. Und im Endeffekt muss es dann gefallen. Das Wissen, wenn der Gast mehr darüber wissen will, dann merkt man das sehr schnell. Also man merkt halt sehr schnell, wie viel man erzählen sollte oder eben nicht. Und manche Menschen möchten eben auch einfach nur Wein trinken und in dem Moment muss es halt einfach nur schmecken. Und auch da ist es eben einfach differenziert betrachtet, würde ich sagen. Aber ich glaube, es gibt auch super viele Menschen, die Wein eben extrem wertzuschätzen wissen und da eben das Wissen haben möchten. Und für mich ist Wein eben, für mich persönlich ist Wein nicht nur schmeckt oder schmeckt nicht. Für mich ist das auch, das habe ich eben schon jetzt gesagt, wie Musik. Wein ist so vielfältig wie Musik. Jeder Geschmack ist anders. Der entwickelt sich permanent weiter. Sowohl Musik als auch Wein kann harmonisch und disharmonisch sein, laut und leise. Es gibt was Neues, es gibt Klassiker, die jeder kennt. Und für mich gibt es zu jeder Stimmung den passenden Wein und zu jeder Stimmung auch die passende Musik. Und ich finde, da kann man sehr schöne Analogien herstellen, weil eben auch beides ein sehr emotionales Thema ist.
Beschreibst du gerne das eine mit dem anderen? Also Musik mit Wein und Wein mit Musik? Also suchst du die Metapher dort? Oder ist jedes für sich selber so eigenständig, dass, wie du sagst, jedes seine Situation hat, aber man kann es ganz schwer aufeinander abstimmen?
Ich denke schon, dass man das eine mit dem anderen beschreiben kann. Also
Also machst du das auch? Oder? Also können schon, aber nutzt du das?
Ja, schon.
Dein Wissen oder deine Sensibilität für Musik?
Schon.
Ist es nur Musik oder ist es auch was anderes? Also vergleichst du Wein auch mit Bücher, Schauspieler, Fußballspieler, was auch immer?
auch wenn ich Fußball mag oder Fußballfan bin und auch Autos mit Sicherheit mag, vergleiche ich das jetzt nicht unbedingt damit. Ich glaube, man hat das schon gemerkt, ich bin ein eher emotionalerer Mensch und deshalb ist es für mich tatsächlich einfach Musik oder ich glaube, ich verbinde Weine immer mit Gefühl. Manchmal sage ich, ein Wein fühlt sich für mich im Mund kuschelig an, weil sich das einfach so so wohlig anfühlt und ich glaube, ich versuche dadurch das eher so ein bisschen nahbarer zu machen, als zu sagen, der ist jetzt so rassig wie ein, keine Ahnung, Porsche oder was weiß ich nicht was. Ich finde, das wäre nicht mein Stil. Das wäre nicht meine Art und Weise.
Wie fühlt sich Kabinett an, falls man das verallgemeinern müsste? So ein richtig perfekter Kabinett, der so in der Mitte seines Lebens ist, natürlich Riesling. Lass uns gerne von der Mosel reden. Toller Produzent, gut gekühlt, nicht zu kalt. Wie empfindest du den? Rein imaginär.
Also Kabinett ist sowas, der ist sehr dankbar. Das macht Spaß, das ist einfach unglaublich schön und das kann man erzählen, wer will, aber das mag jeder. Es ist wie, wenn wir jetzt bei Musik bleiben, jeder kennt Für Elise, jeder kennt dieses Klavierstück und jeder mag dieses Klavierstück. Und genau so ist Kabinett, finde ich. Das ist so ein, das kannst du immer trinken, funktioniert wirklich immer, kannst es quer übers Menü trinken, kannst es einfach so nehmen, das, ja.
Könnte man Wein in ein Wort pressen?
Nein.
Im Generellen? Nein.
Nein. Nein, gibt's nicht.
Was ist Wein für dich?
Wein ist ein Begleiter, würde ich sagen. Wein kann die schönen Dinge schöner machen, kann mit Sicherheit auch manchmal tröstend sein in einer blöden Situation. Wein bereichert, bringt Menschen zusammen. Ich glaube, das beschreibt Wein für mich.
Großartig. Wann trinkst du Wein? Also ist es für dich immer was Besonderes oder? Gut, Frühstückssituationen haben wir jetzt schon öfters besprochen, aber...
Also tatsächlich trinke ich unglaublich gerne Wein mit meinem Mann zusammen zu Hause. Wir starten tatsächlich meistens, und da mögen jetzt der eine oder andere vielleicht den Kopf schütteln, aber dadurch, dass wir uns 4 Tage die Woche nicht sehen und ich ja an der Mosel bin und er in Heidelberg, starten wir den Sonntag immer mit einem sehr späten Frühstück. Da gibt's dann immer Eierspeisen und dann meistens eine Flasche Champagner dazu, weil wir das beide sehr genießen. Oder eben was anderes, wonach uns der Sinn steht. Aber tatsächlich ist es meistens eben ein schöner Schaumwein, weil uns das Spaß macht. Und das genießen wir dann noch einfach total. Oder ich trinke tatsächlich auch am liebsten einfach Wein zu Hause auf der Couch, in Ruhe, ohne viel drumrum. Kann das genießen, kann diesen Moment einfach fühlen. Und dann eben entweder mit Freunden oder Freundinnen bei guten Gesprächen oder eben mit meinem Partner.
Aber Wein, wie du vorhin gesagt hast, ist immer ein Begleiter oder ist es manchmal für dich auch der Anlass selber, dass es immer was oder dass es was Besonderes hat und du sagst, boah, den will ich jetzt feiern und zelebrieren.
Ja, natürlich. Also manchmal hat man eben so einen schönen Wein und der braucht dann in dem Moment eine Bühne und das ist dann manchmal so, boah, echt cool, ich habe hier was Tolles bekommen und bin an was Cooles dran gekommen oder habe ein tolles Geschenk bekommen oder was auch immer und den trinke ich dann eben in einem besonderen oder dann schaffe ich mir einen besonderen Moment oder und einen besonderen Raum für diesen Wein und suche mir dann auch entsprechende Menschen dafür aus, mit denen ich die trinke. Also ich habe an der Mosel hier so einen kleinen Stammtisch schon seit einigen Jahren, mit denen wir solche Momente dann eben schaffen, wo wir dann Weine, die wir haben, zusammen trinken, um eben auch andere daran teilhaben zu lassen und das eben auch nicht nur alleine stattfindet.
Wie zelebrierst du den Wein dann? Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, ich sag mal Rituale oder irgendwelche Sachen, um jetzt diese Flasche XY aus dem Jahre 1750 irgendwie besonders darzustellen? Also ist so, ich sag mal, Weinservice so ganz banal runtergebrochen für dich, da ganz wichtig ist, dass das Glas wichtig ist, dass der Wein dreimal ums Haus getragen werden muss oder irgendwas, wo du sagst, das finde ich für Wein unglaublich wichtig, dass der in der Form präsentiert wird, um seine Besonderheit darzustellen? Oder ist es für dich einfach nur das Bewusstsein und sich darauf einzulassen?
Nee, also es wird schon auch immer ein Lamm geopfert dann.
Sehr ich würde aus der Pfalz importiert.
Genau.
Sehr gut.
Nee, also ich mag klar Rituale, die aber dann eher unaufgeregter sind, die dem Wein jetzt nicht unbedingt so einen großen Auftritt geben, aber dem Wein eben Raum schaffen. Dass man halt erst zum Beispiel, dass nicht der erste Schluck direkt der Meinung gehört, sondern dass man den Wein eben erstmal schwenkt, dass man reinriecht, dass man dem Ganzen, dem Moment Zeit gibt und dann erstmal schluckt, das auf sich wirken lässt und dann eben erst vielleicht nach dem zweiten oder dritten Schluck, nachdem man das Ganze dann erstmal hat auf sich wirken lassen und hat sacken lassen, dann erst zu sprechen. Ich finde, dann gibt man einem Wein einen tollen Raum. Oder ja, natürlich, es ist auch für mich ein Ritual, das richtige Glas dann zu haben. Da muss man da nicht drüber sprechen, aber einfach das richtige Glas bereit zu halten, das ist auch für mich ein Teil dessen, um dem Wein eben die richtige Wertschätzung zu geben.
Wein lebt oft von Geschichten. Und die Geschichte dieses Weines handelt von einem kleinen Bach, einem großen Skandal und ein Sangiovese, der sich einfach weigerte, Chianti heißen zu müssen. Stell dir vor, du stehst 1980 in der Toskana und du hörst sie rufen, was? Sangiovese alleine? Das geht nicht, das wird sauer, das wird dünn, das wird grantig. Und dann kommt dieser Mann aus dem Piemont, schaut sich die alten Regeln an, lacht leise und macht einfach sein Ding. Dieser Mann hieß Paolo De Marchi und er war einer der Typen, die den Super Tuscan erfanden, ohne es wirklich zu wissen und dabei höflich blieben. Isole e Olena, zwei Dörfer, die sich 1956 einfach verliebten. Komm mit, ich nehme dich mit nach Balberino de Valdelsa, hoch auf 400 bis 500 Meter, wo die Luft schon ein bisschen nach Meer riecht. 1956 kaufte Papa Francesco De Marchi aus dem Piemont zwei verfallene Dörfer, Isole und Olena. Mittelalterliche Weiler, die aussehen, als hätte Disney sie vergessen. Sharecropping war gerade vorbei, die Bauern zogen weg, die Reben waren ein Chaos aus Trebbiano und allem, was gerade wuchs. Paolo, der Sohn, kommt 1976 richtig an, schaut sich das an und denkt, hey, hier stimmt was nicht. Sangiovese kann so viel mehr als nur ein netter Tischwein sein. Und er reißt alles raus, pflanzt komplett neue Klone, kartiert jeden Quadratmeter Galestro und Albarese. Diese steinigen, armen Böden, die die Reben zwingen, richtig tief zu wurzeln. Du spürst es heute noch, die Reben kämpfen und genau deswegen schmecken sie so verdammt lebendig. Ceparello, der Rebell mit dem Bachnamen. Es war 1980, da macht Paolo den Skandal komplett und perfekt. Er nimmt die besten Sangiovese-Trauben von den höchsten Parzellen und vinifiziert sie alleine. Kein Cagnolo, kein Trebbiano, nein, rein gar nichts, nur 100% Sangiovese. Die Konsortiopolizei schreit, das darf auf keinen Fall Chianti Classico heißen. Paolo zuckt die Schultern, nennt den Wein nach dem kleinen Bach, der durchs Weingut plätschert. Boro del Ceparello. Und etikettiert ihn als simplen Vino da Tavola. Aus dem Tischwein wird der teuerste und gesuchteste Wein Italiens. Eigentlich pure Ironie, voll auf die 12. Ich möchte dir, wir haben kurz vor Weihnachten den 2022er Ceparello empfehlen. Es ist einer der letzten Jahrgänge, die Paolo selbst gemacht hat, bevor er 2022 an die EPI-Gruppe, zu denen auch Biondi Santi gehört, verkauft hat. Du hältst also quasi Paolos Abschiedsgeschenk in der Hand. Und es schmeckt nach, ich hab's euch doch gesagt. 2022, das Jahr, in dem die Toskana fast französisch wurde. Es war heiß, es war trocken, aber hoch oben in Barberino di Valdelsa haben die kühlen Nächte und der Wind vom Tyrrhenischen Meer gerettet, was zu retten war. Die Trauben hingen klein, konzentriert, mit dicker Schale, perfekt für ein Schiaparello, der Muskeln hat, aber nicht posiert. Natürlich Handlese, natürlich spontan vergoren, natürlich 18 bis 20 Monate in französischen Barriques, wovon ein Drittel neu, der Rest schon ein paar Mal benutzt wurde. Paolo hasste diese Vanilla-Bourbon-Dinger. Du öffnest die Flasche und es passiert das, was nur große Sangiovese können. Erst wirkt er fast schüchtern, dann explodiert er, Schwarzkirsche, Veilchen, ein Hauch von Leder, Tabak. Ein mineralischer Schlag Galestro, als hätte jemand einen Stein zerbissen. Am Gaumen seidig, aber mit Rückgrat. Tannine wie Samt mit Reißverschluss. Säure, die ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Der 2022er, ja, ich weiß, der hat 15 Volumenprozent, aber du merkst es kaum. Es ist alles so perfekt eingebunden, dass es fast burgundisch wirkt. Ein Wein, der Geschichte geschrieben hat und trotzdem nie abgehoben ist. Weil Paolo de Marchi bewiesen hat, dass Sangiovese kein Lückenbüßer für Cabernet ist, sondern ein König. Wer der 2022er noch jung ist, aber schon so viel Spaß macht, in 15 Jahren wirst du dich selbst umarmen, weil du ihn gekauft hast. Mach mit, öffne ihn zu einem Bisteca alla Florentina, zu Wildschwein-Ragout oder einfach nur zu zweit vorm Kamin oder auf der Terrasse im kommenden Sommer. Lass ihn eine Stunde atmen, schwenke ihn, riech dran. Und dann sag mir, du spürst diesen Galestro-Kuss. Hörst du Paolo leise im Hintergrund lachen? Weil er wieder einmal recht hatte. Schiaparello 2022 ist nicht nur ein Wein. Er ist ein Statement. Er ist ein Liebesbrief an die Toskana. Und gerade flüstert er dir ins Ohr, komm, trink mich. Und fühl dich ein bisschen rebellisch. Willkommen in der Kirche des reinen Sangiovese. Paolo hat die Türen offen gelassen und der Bach plätschert immer noch. Prost, du Held, auf dich und auf diesen verdammt großartigen Tropfen. Und ein ganz großes Dankeschön für deinen Mut. Dir, Paolo, dem Hause Isole Olena und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini. Hast du da einen leichten Fetisch, also in Richtung Gläser, oder bist du da relativ entspannt?
Also ich glaube, ich bin da relativ entspannt, muss ich sagen, aber wenn ich jetzt ernsthaft verkoste, dann ist es für mich das Zalto Universal, das ist für mich ein perfektes Verkostungsglas und das macht, finde ich, unglaublich schön zum Verkosten und ansonsten bin ich da eigentlich sehr, sehr, sehr offen, also es muss dem Wein den richtigen Raum geben, was ich für mich persönlich entdeckt habe, was ich sehr schön finde, so für den Privatgebrauch, ist das maschinell gefertigte Riedel Veloce, weil das eben, finde ich, im Nosing sehr schön ist und man kann es auch in die Spülmaschine packen, ohne Angst zu haben, dass es nach der Spülmaschine kaputt ist und das ist für mich einfach ein schönes, sehr schönes Glas, was haptisch toll ist und was eben auch sensorisch einen schönen Eindruck hat.
Bist du dann jemand, der seine Emotionen, weil du ja ein sehr verbaler und sehr emotionaler Mensch bist, nach außen trägt? Also beschreibst du die Weine dann auch wenn du die mit Freunden teilst oder mit deinem Mann teilst? Oder ist es dann, dass du dich da komplett drin fallen lässt und den Wein einfach genießt?
Also wenn ich in so einer Runde sitze mit Sommeliers, wo es auch tatsächlich bewusst darum geht, dass man eben über Wein so in der Art und Weise spricht, dann nehmen wir den schon auch zusammen auseinander und jeder erzählt, also nicht auseinander, aber jeder erzählt so, wie der Eindruck ist über den Wein. Tatsächlich, wenn ich zu Hause mit meinem Partner sitze, dann möchte ich nur den Wein genießen. Also das ist wahrscheinlich mit Sicherheit auch ein Punkt, den Jan häufig nervig an mir findet. Weil er nämlich super gerne dann darüber sprechen möchte und darüber philosophieren möchte. Und ich sage dir manchmal einfach, ich möchte gerade einfach nur genießen und ich möchte gerade nicht darüber sprechen und ich möchte gerade nicht arbeiten, sondern ich möchte das einfach nur gerade auf mich wirken lassen, diesen Moment genießen, weil eine Weinbeschreibung hat für uns ja auch immer mit Arbeit zu tun, irgendwo ein Stück weit. Und ich will dann einfach nichts damit zu tun haben. Ich möchte das einfach nur genießen und im Hier und Jetzt sein.
Gibt's, wenn du den Wein beschreiben musst, Weinwörter, die du besonders liebst, die man bei dir immer hört und welche, die du richtig ganz schlimm findest, also die dich aufregen? Also wenn du das hörst, dann ist das übliche lecker?
Also es gibt Weinwörter, die ich unglaublich liebe. Schluckreflex ist eins davon. Den hat eine Dozentin im Sommelier mir mal gesagt, der Wein hat Schluckreflex. Und seitdem, das liebe ich. Wein, dass ein Wein trinkig ist, Trinkfluss hat, komplex mag ich sehr gerne, Terroir, niedriger Trinkwiderstand. Aber das sind alles auch eher, glaube ich, so mehr Casual-Wörter. Weinwörter, die ich nie benutzen würde, kann ich gar nicht sagen, um ehrlich zu sein. Fällt mir jetzt ad hoc so nichts ein. Fassen wir es einfach allgemeiner, ich bin keiner, der das so geschwollen, der dann so geschwollen darüber spricht. Also der geschwollen über Wein spricht, sondern es ist immer eher so ein lockererer Austausch.
Magst du, wenn du selber in ein Restaurant gehst, lieber Weinbegleitung oder lieber Flasche und Ruhe?
Ich trinke nie Weinbegleitung tatsächlich. Also ich bestelle mir nie eine Weinbegleitung. Ich finde es unglaublich schön, wenn mir ein Kollege dann die Weine aus der Begleitung zum Probieren gibt. Das weiß ich schon sehr zu schätzen. Aber eigentlich trinke ich nie Begleitung. Ich bin der Meinung, dass jeder Kollege eine Karte, jeder Kollege hat ja eine tolle Karte oder hat eine Weinkarte und jeder Kollege hat auch immer Schätze darin und ich suche diese Schätze oder ich schaue mir gerne die Schätze an und finde immer irgendwas, wo ich jetzt sage, boah, da habe ich jetzt Lust drauf. Und ich bin auch der Typ, wenn ich essen gehe, dadurch, dass ich, wenn ich so essen gehe, meistens auch mit meinem Partner essen gehe, nehmen wir die, also wir essen sehr bewusst und trinken dann den Wein nebenher. Das heißt, eine Weinbegleitung würde, das weiß ich nicht, hat, ich würde nicht so richtig funktionieren, weil ich den Wein eben einfach nicht dazu trinke, sondern immer so zwischendurch. Und deshalb macht eine Weinbegleitung für mich nicht so viel Sinn, auch wenn es mit Sicherheit unglaublich tolle Weinbegleitungen bei Kollegen gibt. Ich probiere die, wie gesagt, unglaublich gerne, aber eine ganze Begleitung trinke ich ehrlich gesagt ungerne.
Ist nachvollziehbar, aber warst du schon mal in einem Lokal zum Trinken? Also dass du wegen des Weines in ein Lokal gegangen bist? Oder hat dich irgend so ein Lokal irgendwie mal so inspiriert, dass du sagst, wow, hier bin ich total gerne eben des Weines wegen?
Ja, aber das sind dann eher Weinbars, würde ich sagen. Aber
welche hat dich beeindruckt? Also gibt es da eine, wo du sagst,
Kommando zurück,
da müsst ihr mal hin, Jungs?
Kommando zurück, Steinstraube in Mainz, geiles Essen, mega Essen. Philipp, du bist super, wenn du das hörst. Aber die Weinkarte ist der Hammer. Also ohne Scheiß. Da habe ich mich echt hingesetzt, als ich gesehen habe, was die für eine Jahrgangstiefe auch haben. Und da habe ich gesagt, Chapeau, das hätte ich auch gern. Das ist mega cool. Das macht richtig Spaß. Man kann für super fair trinken. Und ich würde auch jederzeit für den Wein und für das Essen und für die Gastgeber jederzeit wieder dahin. Weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, dort zu sein.
Gibt es eine Location, wo du gerne mal hingehen würdest, wovon du gehört hast und die dich total reizt?
Wovon ich gehört habe? Ja, ich habe gehört, da so 12 Minuten weiter, das soll so ein Restaurant geben, ich weiß, das heißt Sonora. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ich war tatsächlich noch nicht...
Die Alten erzählen, genau.
Ich war tatsächlich noch nicht in Dreisessen und das steht aber auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Auf der einen Seite natürlich, um die Küche zu erleben, was der Herr Rambichler da auf den Teller bringt. Aber auf der anderen Seite auch, um zu erleben, wie Marco so am Gast ist. Und ich bin auch mit Lukas, dem zweiten Sommelier, dort befreundet. Und ja, wie die Jungs so ticken und wie es da so läuft. Und das sind zwei Menschen, die ich sehr schätze. Ich glaube, ich brauche niemandem zu erzählen, der den Podcast hört, dass Marco Franzelin einfach ein Mensch ist mit verrückt gutem Wissen oder mit einem Wissensschatz, der einfach unfassbar ist. Aber ich weiß auch, wie lustig ein Lukas Meister ist und ich kann mir das vorstellen, wie spannend das auch im Restaurant sein kann mit diesen beiden Charakteren.
Gibt es ein Lokal, wo du gerne selber nochmal arbeiten würdest und gerne nochmal, sei es für einen Tag oder einfach für eine Stage für 2 Wochen oder einen Monat oder dauerhaft, also was dich da total reizt? Wovon du gehört hast, aufgrund der Weinkarte, der Kollegen, des Essens, der Schrägheit.
Der Schrägheit.
Eine Alchemist zum Beispiel ist ja nicht unbedingt bodenständig. Ist nicht so die traditionelle dänische Küche, die man dort. Also ist ja schon ein bisschen abgefahren. Wenn man jetzt das nimmt und das mit Schrägheit so ein bisschen erklärt. Oder irgendein Stockfischrestaurant in Nordnorwegen. Bestimmt auch super für Riesling.
Es ist tatsächlich, glaube ich, eher ein, mit welchem Kollegen ich mal zusammenarbeiten würde.
Okay.
Und das wäre definitiv dann in dem Moment die Essenz am Chiemsee, das Achental, weil ich würde es lieben, mal mit der Barbara Berger zusammenzuarbeiten, die auch eine sehr enge Freundin von mir ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, entweder wird es absolut großartig oder das komplette Chaos. Eins von beidem. Das andere wäre, ich würde unglaublich gerne nochmal mit Alexander Petrovic zusammenarbeiten, dem Sommelier, der vor mir im Schanz war, weil ich das noch nie so erlebt habe, dass du so eine Einheit bist. Alex ist ein unglaublich toller Mensch, der unglaublich kompliziert sein kann, aber wir haben uns so gut ergänzt und das war so ein schönes Arbeiten und für mich wären es eher die Menschen als die Läden, muss ich sagen.
Und mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Noch am Leben, nicht am Leben? Also welche Person würde dich total reizen, wo du sagst?
So, ich will nicht wissen, was jetzt andere sagen würden, aber ich bin auch ein Nerd, unabhängig von Wein. Wie der ein oder andere bestimmt schon gesehen hat, ich habe einen Marvel-Arm tätowiert und ich würde gerne tatsächlich mal mit Scarlett Johansson beziehungsweise in der Art und Weise mit Black Widow einen Wein trinken gehen, tatsächlich, weil ich diese Frau unglaublich beeindruckend finde. Ich bin Typ starke, unabhängige Frau, die mit Sicherheit auch mal aneckt und Menschen, die sich, also diese Person verkörpert einfach für mich so dieses, ich habe mir alles selber erarbeitet und habe irgendwie, bin aus jeder Widrigkeit irgendwie wieder herausgekommen und habe das alles irgendwie selber geschafft und das finde ich so spannend. Und deshalb, ja, mein Nerdy, ich würde gerne mal mit Black Widow einen Wein trinken.
Welchen Wein würdest du aufreißen, wenn du nicht vorher fragen könntest, was sie gerne möchte?
Ich glaube, es wäre Champagner. Ich glaube, es wäre ein schöner Schaumwein.
Ach.
Es wäre kein Kabinett.
Welcher?
Ich persönlich liebe Eglurier.
Also wäre es eher ein Brand oder wäre es eher ein Winzer-Champagner? Vielleicht, um es so runterzubrechen. Ich finde es manchmal dann auch, welcher zu fragen ist, so, wenn man nicht sowieso einen Favoriten hat, den man ohnehin ständig konsumiert, dann ist das so eine an die Wand Frage.
Ich hab meinen Favoriten.
Ganz gerne zurückziehen.
Nee, alles gut.
Ah, okay.
Ich habe meinen Favoriten und das ist, also für mich ist Preis-Leistung auf jeden Fall Eglurier. Ich liebe das, den kannst du immer trinken, der macht immer Spaß. Der Vigne du Buisson, den liebe ich sehr, den kannst du zu Essen trinken, den kannst du so trinken. Das wäre mein Go-To, glaube ich.
Worüber würdest du mit ihr reden, wenn du Gesprächsführer wärst? Also gar nicht so diese nerdige, sondern Frau auf Augenhöhe, was ja. Würde dich interessieren?
Der Lebensweg im Allgemeinen, wie sie die Sicht auf ihr Leben würde mich interessieren und wie man dahin kommt, ja, sich irgendwie nicht selbst zu verlieren bei all der Stärke, die man dann die man als Frau dann manchmal eben aber auch haben muss und ja, da irgendwie trotzdem die Emotionalität und das Gefühl nicht zu verlieren.
Stark. Ist ja ein bisschen auch so dein Weg, dass du deinen Weg gegangen bist und unbeirrt, mehr oder weniger zu dem dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
Ja.
Daher ist es, glaube ich, schon eine gewisse, also völlig unterschiedliche Welten, aber schon eine gewisse Augenhöhe, die ihr dann beide lebt.
Ja, irgendwie schon. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch, also das ist auch der Grund, warum ich, also ich habe so ein paar Figuren ja tätowiert, die allgemein so für das stehen, was ich gerne auch verkörpere und wofür ich eben auch persönlich stehe. Ich habe auf dem anderen Arm auch Athena, die für die Stärke und Unabhängigkeit der Frau in der griechischen Mythologie steht und so Geschichten. Also ja, also ohne jetzt hier so super Feministin, keine Ahnung, aber ich bin schon eine Emanze, würde ich sagen.
Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Also das finde ich toll, wenn man dafür einsteht und
ja.
Den Weg der Frauen einfach untermalt. Also es ist ja, wenn ich in einer Situation dieses Handwerk gelernt habe oder diesen Beruf gelernt habe, als Frauen totale Exoten waren. Meine erste Sommeliere war in der Tat auch eine Frau und hat mich damals auch sehr geprägt. Und von dem her finde ich das ganz toll und wichtig und finde es auch ganz wichtig, dass wir jetzt im Podcast ziemlich 50% Frauen und Männer haben.
Und ich finde, Frauen sind in der Sommelierie allgemein nach wie vor leider teilweise unterrepräsentiert. Wenn du wirst als Frau auch immer noch weniger ernst genommen irgendwie am Gast. Und das finde ich, also ich finde es immer noch schwierig, wenn man bei uns im Restaurant, das merkt man manchmal, da denke ich mir manchmal so, wo sind wir? Sind wir im 21. Jahrhundert angekommen oder noch nicht? Wenn dann, egal wer, Hauptsache da läuft ein männlicher Kollege rum und der wird dann gefragt, sind Sie der Sommelier? So, das lässt mich dann manchmal schon stutzig werden, wo ich mir so denke, warum muss es denn unbedingt ein männlicher Kollege sein?
Hm.
Das finde ich dann schon manchmal so ein bisschen...
Das finde ich eben total stark, dass so starke Frauen, hier zum Beispiel dich, oder interessanterweise hat vor 4 Wochen, wenn es ausgestrahlt wird, davor Melanie Wagner das Gleiche erzählt, dass sie eben in jungen Jahren, als sie angefangen hat, da richtig krass mit zu kämpfen hatte. Und ich hätte fast gedacht, dass die Zeiten vorbei sind, weil es ja doch sehr, sehr viele starke weibliche Kolleginnen von dir gibt, die, ich glaube, das Nancy ist oder Bärbel oder eben angefangen mit Paula Bosch oder Christina Fischer oder es gibt ja
es sehr gibt viele, unglaublich tolle Frauen in der Sommellerie, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, die unheimlich viel Wissen sind, unheimlich feinfühlig sind, sehr cool sind, total coole Persönlichkeiten, super coole Menschen. Aber es ist halt leider irgendwie immer noch unterrepräsentiert und das finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Dass da das Standing.
Ich finde es aber krass cool, dass du es ansprichst. Also, dass du dazu stehst und dass du darauf auch aufmerksam machst.
Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt, ich weiß, dass ich auch nicht unbedingt eine Person bin, die man jetzt direkt übersieht, wenn ich irgendwo in einem Raum bin, so. Und deshalb finde ich es nochmal irgendwie bezeichnender, dass auch trotz dessen, dass ich das ist jetzt nicht mein eigener Eindruck, sondern das, was ich erzählt bekomme, obwohl ich so eine Ausstrahlung habe, die schon einnehmend ist, dass trotz dessen andere angesprochen werden, nur weil sie quasi gefühlt männlich sind, egal wie jung oder nicht oder keine Ahnung was, ob sie der Sommelier sind. Das finde ich schon bezeichnend, denke ich.
Ja, bezeichnend ist, glaube ich, das schöne Wort. Findest du, dass Frauen Wein anders sehen, betrachten? Also findest du es jetzt nervig, wenn wir das Gespräch in diese Richtung laufen lassen? Aber ich finde das
Nein.
Ich höre gern die andere Seite, weil ich stehe auf der anderen Seite. Aber ich will das jetzt nicht so in dieses Schwarz-Weiß laufen lassen, weil es gibt natürlich auch ganz viel Bunt dazwischen und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und man empfiehlt ja natürlich auch nicht nur für Frauen oder für Männer, aber es ist ja manchmal auch so am Tisch, dass dann meistens, die Situation habe ich dann meistens, der Mann angesprochen wird. Was ja eigentlich total falsch ist und total, also wie oft muss ich dann, noch nicht mal die Situation, wer probiert es, man wird ja nicht gefragt, man wird automatisch zum Probieren genötigt, mehr oder weniger.
Wenn ich die Weinkarte bekommt, der Mann.
Ja, genau. Und wenn ich es dann rüberschiebe oder eben weiterleite sozusagen durch verschiedene Gestiken, dann ist es erstmal so eine komische Situation, aber selbstverständlich. Also ist da eine Gleichberechtigung auch am Tisch? Und daher die Frage, also wie gehst du damit um? Was rätst du dazu? Ist es noch zeitgemäß, überhaupt den Mann anzusprechen? Sollte man, wenn es eben dieses typische Zweierpärchen gibt? Nein. Du gehst immer hin und fragst, wer bekommt die Karte?
Ja, ich stell mich an den Tisch und frag, wem ich meine Weinkarte anvertrauen darf oder wem ich meine Bibel in die Hand drücken darf oder was auch immer. Aber ich gebe nicht automatisch dem Mann die Weinkarte, es sei denn, er fordert sie an. Er sagt, können Sie mir bitte die Weinkarte bringen? Dann auf jeden Fall, klar, dann bekommt derjenige die Karte. Aber wenn ich proaktiv an den Tisch gehe und frage, wem ich die Weinkarte oder wenn ich die Weinkarte an den Tisch bringe, entweder wenn die Gäste so vertieft sind, platziere sie mittig oder ich frage, wer die Weinkarte denn bekommt, um das so neutral wie möglich zu halten, weil ich eben auch selber die Erfahrung regelmäßig mache, dass wenn ich mit meinem Partner essen gehe, er die Weinkarte in die Hand gedrückt bekommt und jedes Mal kommt dann die Weinkarte, sagt er dann, die Weinkarte bekommt meine Partnerin, die hat da mehr Wissen oder was auch immer. Also das erleben wir halt auch wirklich ständig eigentlich, dass das nicht ich die Weinkarte bekomme, sondern er. Und die Menschen sich auch erstmal an ihn richten und nicht an mich. Oder die Kollegen sich an ihn richten und nicht an mich. Und ich finde tatsächlich, dass wir Frauen mit Sicherheit auch den Vorteil haben, dass wir manchmal eben es ist eben so, dass wir Frauen ja auch mehr gefühlvoller sind häufig und die emotionale Intelligenz eine andere ist in irgendeiner Art und Weise. Wir haben ja von Haus aus und was die Evolution uns irgendwie mit an die Hand gegeben hat, haben wir ja auch ein bisschen anderes Gespür nochmal für Menschen vielleicht, was so die Gefühle und was Emotionen angeht. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenvorteil sein kann. Natürlich sind wir, und das ist mit Sicherheit ein Hauptpunkt, warum es immer noch weniger Frauen als Männer in unserem Beruf gibt, die Sternegastronomie ist halt auch immer noch ein hartes Pflaster und häufig halt auch immer noch ein sehr anstrengender und stressiger Beruf. Und da sind eben Männer häufig belastbarer als Frauen, ohne das jetzt despektierlich uns Frauen gegenüber zu meinen. Und deshalb kann ich das manchmal in mancherlei Hinsicht verstehen, dass Männer da vielleicht mehr durchhalten. Aber es hat mit Sicherheit auch ein Vorteil, Frau zu sein. Bei uns merke ich das auch deutlich. Ich agiere sehr gut als Medium zwischen Küche und Service im Allgemeinen, zwischen den Jungs und uns, was da vorne im Service irgendwie passiert. Und dadurch, dass wir Mädels, uns das Team so wichtig ist, haben wir Küche und Service eben unglaublich nah aneinander gebracht. Unser Team ist sich unglaublich nah. Und wir haben uns alle sehr, sehr gerne und wir machen alle gerne Spürkes auch miteinander und Küche und Service arbeiten auf Augenhöhe, nicht wie das häufig leider so ist, dass Küche und Service nicht viel miteinander zu tun haben oder da nicht viel irgendwie miteinander kommuniziert wird. Das ist bei uns gar nicht der Fall. Also da versuchen wir schon noch immer, ja, auf einer Ebene zu sein und ich glaube, dass das Frauen anders bewältigen als Männer das können.
Ich glaube, ein riesen Fortschritt ist, dass von diesen 100 Sommeliers, die wir jetzt da hatten, oder Sommeliers und Sommelieren, 10 gerade im entweder Mutterschutz sind oder waren, die wir jetzt im Podcast zu Gast hatten und einen Wiedereinstieg ins Berufsleben, entweder planen, schaffen, aktiv leben, das parallel laufen lassen und dass sowohl die Restaurateure, die Arbeitgeber, als eben auch die Frauen selber dafür bereit sind und damit eben auch es realisieren und schaffen, dass dieser Erfahrungs- und Lebensweg, den sie ja meistens vor ihrer Mutterschaft aufbauen, über 10, 15 Jahre und eben für den Beruf leben, das weiterleben können. Also, dass man da eben nicht in dieses jetzt ist Cut und jetzt ist vorbei, sondern es gibt ein Leben auch als Mutter und als Sommelier. Und das finde ich großartig, das finde ich schön.
Ich finde es auch großartig und ich finde es unglaublich schön, wenn das funktioniert und wenn man eben ein Unternehmen da hat, wo man dann auch wieder aufgenommen wird und in irgendwelchen Teilvarianten, Teilzeitvarianten oder was auch immer dann wieder zurückkommen kann. Ich glaube aber auch, dass das nicht überall funktioniert. Ich glaube, dass das Idealbilder sind, mit Sicherheit, die eben einfach nicht überall praktikabel leider sind.
Ist aber zuerst ein Weg oder beziehungsweise auch ein Bewusstsein, was dafür geöffnet wird und dass man eben natürlich nicht kategorisch ausschließt, dass es eben nicht geht. Und das finde ich eben so schön. Also natürlich. Das berührt mich dann ganz oft, dass es, und sei es nur in der beratenden Funktion oder als Außenstehender oder eben Teilzeit oder was, dass man,
oder FNB-Manager, dass man Wege versucht Homeoffice zu finden oder so, ja. Das finde ich tatsächlich auch eine sehr schöne Art und Weise, weil das Thema, was für uns Frauen ja auch so ein Ding ist, wir dürfen ja auch einfach ab dem Zeitpunkt, wenn wir sagen, wir bekommen Kinder und werden schwanger, dann dürfen wir nicht mehr probieren. Dann sind wir quasi auch mehr oder weniger raus. So. Und das finde ich einfach ein sehr schwieriges. Und wenn einem da die Hürde leichter gemacht wird, wieder zurück in den Beruf zu kommen, ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und der vielen Frauen mit Sicherheit auch dann Bedenken nimmt, diesen Beruf auszuüben.
Bei der Situation, wenn du mit der Karte an den Tisch kommst und fragst, der Herr oder die Dame, wie viel Prozent sind Herren, die Karte noch bekommen? Also hält sich es mittlerweile die Waage oder ist es?
80% würde ich sagen, sind es immer noch die Männer. Okay. Die Frauen entziehen sich dem häufig.
Wir haben noch Ziele.
Möchten sich und ja. Definitiv. Und das ist wirklich, die Frauen entziehen sich dem häufig und wollen die Verantwortung dafür gar nicht haben. Deshalb, also das ist tatsächlich häufig immer noch so. Das ist auch in Ordnung. Wenn eine Person das von sich aus nicht möchte, weil sie sagt, ich interessiere mich nicht dafür oder ich brauche das nicht, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn eine Frau sagt, hier, ich möchte mich mit der Weinkarte beschäftigen, dann go for it.
Was aber wiederum eine schöne Chance für uns ist, finde ich manchmal, wenn wir dann an den Tisch kommen und da ist natürlich so etwas unglaublich spannend, was du hast, wenn du diese zweigeteilte Weinbegleitung hast. Wenn du mit den beiden Weinen für eine Mosel gegen den Rest der Welt Weinbegleitung, die ihr bei euch lebt, an den Tisch kommst und die Frau hat einen Wein, der Mann hat den anderen Wein. Und du hast dann die gleiche Ansprache für die Frau. Ich glaube, das ist eine unglaublich auch emotionale Geschichte. Also beide gleichermaßen anzusprechen, auch nicht zusammen anzusprechen, sondern eben getrennt anzusprechen und die Frau dann eben, das ist ja die Riesenchance für dich, dann irgendwo auch als Frau anzusprechen, also auf einer ganz anderen Augenhöhe, was ich wahrscheinlich nie könnte, und dem Mann dann vielleicht irgendwie so mit der fachlichen Ebene und jeden in seiner Individualität zu bespielen. Das ist, glaube ich, was richtig stark. Das wird mir jetzt erst richtig bewusst, wenn wir genau über diese Situation einfach auch reden, ja, dass man ganz unterschiedliche Seiten von sich auch präsentieren kann.
Ja, was ich an der Weinbegleitung eben auch sehr liebe, ist, das muss ich sagen, auch klar, ich liebe es, Flaschen zu verkaufen, aber du kannst diese Balance zu halten aus, ich versuche jetzt Informationen zu geben, aber ich versuche eben, um Menschen abzuholen, die eben schon mehr Wissen haben und die sich mehr auskennen, und auf der anderen Seite aber auch die abzuholen, die eben Neulinge sind oder sich nicht so viel mit Wein auseinandersetzen und einfach nicht so viel Erfahrung haben. Und wenn du beides an einem Tisch sitzen hast, das finde ich eigentlich so diese spannendsten Momente. Und da die Person abzuholen, eigentlich, die das Wissen eben nicht so hat, das finde ich immer eigentlich so die spannendsten Momentaufnahmen, und der Person auch den Raum zu geben, sich wohl in der Situation zu fühlen und sich nicht benachteiligt zu fühlen in irgendeiner Art und Weise. Auch wenn mich manche Männer dann eben oder dann in Gespräche verwickeln über Wein und du dich dann mehr unterhältst, ich versuche dann immer den anderen Partner wieder mit einzubeziehen, dass er sich nicht außen vor fühlt. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann neben einer Konversation, in einer Konversation folgen musst, an der du überhaupt kein Interesse hast und die dich überhaupt nicht interessiert und wo du auch nicht wirklich verstehst, was die dir da jetzt gerade erzählen. Und ich glaube, dass du da einfach auch als Frau sehr einfühlsam auf dein Gegenüber reagieren kannst.
Immer auffällig, wenn der andere sein Handy rausholt und die Tagesschau-App dann irgendwie checkt, was gerade passiert ist.
So ungefähr. Quatsch,
was ist für dich die größte Herausforderung? Am Tisch jemand, der unerfahren ist und sich gar nicht mit Wein auskennt, den irgendwie zu begeistern, oder jemand, der total mega nerdig ist und alle AP-Nummern kennt?
Ich glaube, es ist schwieriger, den Nerd abzuholen. Ich hatte tatsächlich vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich einen amerikanischen Sommelier bei mir sitzen, und der hat gesagt, ich trinke eigentlich nie Weinbegleitung, aber ich probiere das jetzt mal bei dir aus. Also ich trinke nie Weinbegleitung, ich mache das nicht, ich finde das eigentlich immer scheiße, probiere das jetzt aus, und hat dabei gesagt, ich wünsche Ihnen viel Glück, so nach dem Motto. Und da hatte ich so, okay, ja, krass, das ist dann schon auch immer so eine Ansage, ne? Wo dann ja, vor allem war das halt auch so ein, der hat 50 Jahre in der Sommelierie gearbeitet und so ein, ne, also wirklich auch viel Erfahrung, und das hast du schon noch gemerkt und echt Plan. Und wenn dann so jemand sagt, ja, viel Glück dabei, dass es mir gefällt. Und der ist nachher rausgegangen, hat gesagt, nicht schlecht, das ist das Beste, was ich an Weinbegleitung bisher hatte.
Oh, wow.
Und das ist wirklich meine Weinbegleitung, die mich abgeholt hat, und das Chapeau, das habe ich noch nie so erlebt, dass das so war. Das ist, glaube ich, so ein Moment, also das ist für mich auch dann so der Anspruch zu sagen, hey, ich möchte den jetzt unbedingt irgendwie abholen, mach mir keinen Stress, ich bin immer ich selbst, aber da legt man doch dann auch nochmal ein verstärktes Augenmerk, würde ich sagen, dann drauf. Das ist ja noch ein bisschen Ehrgeiz dann, so jemanden dann irgendwie mitzunehmen und zu begeistern von dem, was man dann auch irgendwie macht. Und wenn man das dann erreicht, das ist dann schon auch ein sehr schöner Moment, glaube ich, für jeden von uns, würde ich sagen.
Es hat ja ganz viel mit Gespür zu tun oder sich in den Momenten das Richtige dann eben auch richtig zu platzieren, präsentieren, die richtige Ansprache zu finden.
Ja.
Und ja, dann trotzdem man selber zu sein, weil das würde ja dann am meisten auffallen, wenn man dann irgendwie versucht, da über fachspezifisch oder was auch immer da aufzutreten.
Ja. Ja, genau. Also das ist für mich aber tatsächlich auch immer das Wichtigste. Ich möchte immer ich selbst sein. Ich will mich nicht verstellen müssen, weil das finde ich unglaublich anstrengend. Und das sage ich auch immer jedem in meinem Team. Ich möchte bitte, dass jeder von euch er selbst ist und er sich nicht in irgendeine Schublade gepresst fühlt. Und das mögen die Gäste auch an uns, dass jeder er selbst ist.
Next Step, ist das für dich ein eigenes Weingut? Hast du darüber mal nachgedacht? Weil an der Mosel gibt es gerade genügend Weinberge. Es werden ein paar Weingüter frei. Wäre das was für dich?
Ich glaube nicht. Also tatsächlich haben mein Partner und ich darüber schon irgendwie mal scherzhaft geredet, weil er ist so ein, er kommt ursprünglich aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Seine Eltern haben einen kleinen Biobetrieb, und er hat gesagt, er macht dann den Weinberg und ich mach den Keller. Und das wäre tatsächlich gar nicht so abwegig irgendwie. Aber vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht. Also Ich weiß irgendwie, ich glaube nicht. Also es ist bestimmt spannend, aber ich glaube nicht, dass ich, nee, n-n. Kann ich mir nicht vorstellen, persönlich.
Gibt es sonst irgendwas, was dich in der Branche reizt? Also selber ein Buch schreiben oder?
Ein Buch schreiben ist, nee, also auch da sehe ich mich selbst als nicht wichtig und ich würde sagen auch noch nicht erfahren genug. Also ich glaube, da brauche ich noch 10 Jahre mehr, um mir sowas, sagen wir, anzumaßen, in Anführungszeichen. Ich sag ja, ich lebe immer im Hier und Jetzt und ich genieße das, was ich habe gerade sehr. Und wenn sich Türen öffnen, dann ist es gut so. Aber um sowas habe ich mir tatsächlich ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Also mein Hauptziel war es immer, meinen Beruf zu mögen und das, was ich ausübe, zu mögen. Und das ist für mich immer das Hauptziel gewesen. Und ich meine, ich hätte ja, wenn ich Jura fertig studiert hätte, ich hätte ja deutlich mehr Geld verdienen können. Das ist auch einfach so. Das ist ja viel weiter nach oben offen als alles andere. Aber für mich hat immer die obergeordnete Rolle gespielt, dass ich das liebe, was ich mache. Und dass ich nicht morgens aufstehe, zur Arbeit gehe und sage, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock. Und wenn ich meinen Beruf nicht mehr mag und wenn ich das, was ich tue, nicht mehr mag, dann muss ich was ändern. Das ist einfach so. Und ansonsten ist das andere, ist eher untergeordnet tatsächlich für mich, muss ich sagen.
Was ja eigentlich eine schöne Situation ist, wenn man genau dieses Leben so leben kann. Also wenn man sich die Welt so bastelt, wie sie einem gefällt, übertrieben formuliert.
Ja, ich denke immer, also ich habe auch schon viel Scheiß in meinem Leben fressen müssen, um das so klar zu sagen. Und deshalb weiß ich sehr zu schätzen, wenn ich diese schönen Momente und das, was ich habe, weiß ich sehr zu schätzen. Und ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, würde ich sagen. Aber ich mache auch einfach das Beste aus allem. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und versuche immer irgendwie das Beste aus allem herauszuziehen. Alles Negative hat auch immer sein Positives. Und ich glaube, so an das Leben und so an das heranzugehen, ja, das lässt einen sehr zufrieden sein. Und klar bin ich habe ja am Anfang gesagt, irgendwann, ich möchte immer höher, schneller, weiter. Und das ist auch so. Und ich möchte mich immer weiterentwickeln. Ich will nicht stehen bleiben. Das wird es auch immer so sein. Aber ich finde, wenn man immer unzufrieden ist mit dem, was man hat, dann wird man undankbar. Und ich bin gerade sehr dankbar in der Situation, in der ich gerade bin, im Allgemeinen.
Ich möchte behaupten, wir hatten noch nie eine Folge, in der so viel gelacht wurde. Und das Schöne dabei war, es war nicht dieses giggerige Lachen, dieses affige Lachen. Es war kein Lästern, es ging nicht zu Lasten von irgendjemand, sondern es war ein herzhaftes Lachen. Es war Lebensfreude. Und genau das vermittelst du, Janine. Das war so großartig, das konnte man spüren. Und du hast uns aber auch deine ernste Seite gezeigt. Deine tiefsinnige, deine verständnisvolle, deine verantwortungsvolle Seite. Ich fand's großartig. Vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Und auch ein ganz großes Dankeschön an dich fürs Zuhören. 2025 ist komplett, es war die letzte Folge dieses Jahres. Und ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber wenn ich mir noch etwas wünschen darf, dann wäre es, dass du mir zeigst, dass du da bist. Mach total gerne einfach einen Screenshot, teile ihn auf Instagram, markiere uns oder jemand, der diese Folge hören sollte. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die kleinen Gesten, die großartig sind und uns einfach auch helfen. Und wenn du uns ein großes Geschenk machen möchtest, bewerte uns. Folge uns, empfehle uns. Und wenn du uns nicht empfehlen möchtest, dann schreib uns warum, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Was du vielleicht in anderen Folgen besser findest, was du vermisst. Alles, was dich bewegt. Ich würde mich so sehr freuen, von dir zu lesen. Und zum Abschluss des Jahres möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe bedanken. Und ja, ich weiß, es klingt immer wie eine Aufzählung, wenn ich das Handelshaus Schlumberger, das Handelshaus Segnes, das Handelshaus Consilio Vini und natürlich das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg erwähne. Aber, das darf ich gestehen, ich bin von jedem dieser Handelshäuser überzeugt, finde das Portfolio großartig und bin einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass sie von uns überzeugt sind, von den Sommeliers. Dass sie ihnen eine Plattform bieten, dass sie ihnen hier einen Raum bieten und dir die Möglichkeit, diese besonderen Weinmenschen kennenzulernen. Den ein oder anderen Weingedanken mitzunehmen, wenig Wissen einzusammeln und die Podcast-Welt zu bereichern. Vielen lieben Dank der Schlumberger Gruppe. Und natürlich auch ein Dankeschön an Gerold Steiner, dass sie diese Folge, diese Episode begleiten und bereichern. Ein Riesendankeschön dafür, dass es die Wine Places gibt. Also ein wahnsinnig spannendes Projekt, weil es gibt viele Weinplätze. Es ist nur schade, wenn man sie nicht kennt. Und dank Wine Places werden sie in die Öffentlichkeit getragen. Und wird die großartige Arbeit dieser Menschen in den Wine Places in die Öffentlichkeit getragen. Vielen Dank dafür und danke für die Unterstützung dieser Folge. Ich mag Gerold Steiner. Und hey, Wasser ist Leben. Dank Ihnen schaffen wir den Sprung ins neue Jahr, ins Jahr 2026. Und dank Ihnen darf ich sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und einmal im Monat, das haben wir im November angefangen, haben wir einen Deep Dive. Neuer Monat, neuer Deep Dive. Und das Thema ist richtig anspruchsvoll. Ein Thema, an das sich viele eigentlich gar nicht rantrauen. Und eine der absolut renommiertesten Weinmenschen unseres Landes hat sich diesem schweren Thema Portugal angenommen. Der nächste Deep Dive ist dem Weinland Portugal gewidmet und das mit keiner geringerem als der großartigen Nancy Großmann.
Hallo, mein Name ist Clemens Busch vom gleichnamigen Weingut. Ich lebe mit meiner Familie in dem kleinen Ort Pünderich an der Terrassenmosel und wir bewirtschaften unsere Weinberge in den steilen Hängen der Marienburg. Dies praktizieren wir seit über 40 Jahren nach ökologischen Kriterien, seit 20 Jahren biodynamisch bewirtschaftend und seit 20 Jahren sind wir auch Mitglied im Verband der deutschen Prädikatsweingüter, kurz VDP genannt.
Ich habe Janine ja schon vor etlichen Jahren kennengelernt, immer vor meinem Tisch bei Verkostungen. Sie ist mir schon immer aufgefallen als ruhige, zurückhaltende Person, war immer freundlich, nett. Irgendwann hat sie sich dann beworben für ein Praktikum im Weingut bei uns und weil ich sie schon kannte und weil sie aus der Gastro kommt, sind solche Leute immer sehr willkommen, weil wir nur gute Erfahrungen gemacht haben. Gastro-Leute sind gute Mitarbeiter, gucken nicht auf die Zeit, sind immer interessiert. Die muss man nicht unbedingt motivieren. Und ein paar Attribute, die eben Janine auszeichnen. Sie kommt sehr bescheiden rüber, unaufgeregt, ist trotzdem sehr kompetent, immer wissbegierig, interessiert. Und ich glaube, sie ist eine Person, die man nicht motivieren muss. Sie ist immer voll fokussiert auf das, was sie gerade macht und was sie als Sommeliere besonders auszeichnet. Ich glaube, sie macht tolle Arbeit am Gast, kann die Weine vorzüglich besprechen und hat auch eine Sensibilität, wie sich Weine entwickeln können. Also es macht Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten und ich glaube, sie wird noch eine gute Zukunft vor sich haben. Ich wünsche ihr auf jeden Fall von meiner Seite nur das Beste und ich freue mich, sie gut zu kennen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Yeah.